Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Für uns ist heute kein Feiertag, wobei die Frage, die sich mir stellt, wo war Tino Meyer heute, als wir uns früh um 9 zum Stellplatz der Sportjournalisten verabredet haben?
Hallo Jens, ich grüße dich und würde dich heute eigentlich standesgemäß begrüßen mit Welcome Back.
Ja, es hat nicht ganz funktioniert mit unserer Schalte. Ja, es hat nicht ganz funktioniert. Zeitliche Probleme gehabt.
Und zeitliche Probleme ist auch das Stichwort. Um 9, wenn ich auf dem Stellplatz der Journalisten gewesen wäre, warst du ja noch im Landeanflug. Das heißt, ich hätte ja umsonst dort, also oder allein gestanden mit den vielen, vielen anderen Kollegen.
Und müssen. Aber als ich mich mit dem Kollegen Schlegel verabredet hatte, der extra seine Gartenarbeit unterbrochen hat für uns, warst du auch nicht zugegen. Wie hast du denn deinen 1. Mai verbracht? Oder hast du noch Nachwehen vom 2:2 Unentschieden deines FC Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid?
Also ich habe es mir gestern Abend natürlich angesehen, weil das ja wirklich Tatsache eines der ganz großen Spiele ist, jetzt mal auch unabhängig von Bayern.
Guckt da die ganze Redaktion zusammen? Also ich sage es gerne noch mal dazu, für die Hörer, die erst seit Kurzem dabei sind. Bei der Sächsischen Zeitung ist es im Sport Einstellungskriterium, man muss Fan des FC Bayern sein.
Und ich sage es immer wieder gern, dass dem nicht so ist, aber die Tatsache stimmt, dass viele dem FC Bayern doch zugewandt sind. Mhm. Ich habe gestern Abend trotzdem privat geguckt beim Kumpel und wir haben da beide unsere Freude gehabt an dem Spiel. Mhm. Und es war am Ende auch so ein Spiel, ja, wie jetzt auch alle sagen, dieses typische Real Madrid-Spiel. Das ist schon ein Phänomen, diese Mannschaft. Das, ich meine, man muss ja schon in wirklicher, behaupte ich jetzt, Experte sein, um alle Realspieler zu kennen. Mhm. Also die Zeiten, wo es die Galaktischen waren und wo man praktisch wirklich die erste Elf irgendwie aufzählen konnte oder wenn sie einem aufgezählt wurde, man sagte, kenne ich. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, geht mir jetzt bei Real nicht so. Aber die haben eine Art und Weise, Fußball zu spielen. Das ist wirklich begeisternd. Und das absolute Phänomen bei Real Madrid und eben auch im deutschen Fußball ist Toni Kroos. Mhm. Für mich wirklich einer der wahrscheinlich von der Öffentlichkeit meist verkanntesten deutschen Spieler.
Und ich liebe Carlo Ancelotti, das muss ich auch noch dazu sagen.
Der immer so ein bisschen schön Kaugummi.
Ja, aber der hat auch manchmal so den Ausdruck, den Gesichtsausdruck, als wäre immer Regenwetter und so und guckt immer so ein bisschen rein. Aber ich mag ihn einfach, der hat irgendwie eine Aura. Also Carlo Ancelotti ist für mich unter den Top 5 der größten Trainer.
Ich habe gestern Abend zu meinem Kumpel gesagt, wenn ich den Ancelotti da laufen sehe, und man hat ja noch so ein bisschen Erinnerungen von seiner Zeit in München, fragst du dich, wie funktioniert das, wenn ich diesen Vini Junior dann sehe, wie der nach seinem Tor jubelt und da denke ich, okay, Carlo Ancelotti, selbst ja mal ein begnadeter Fußballer gewesen und Generation Vini Junior, da liegen ja Lichtjahre dazwischen. Ja. Wie können die sich, wie wir neudeutsch sagen, auf irgendwas committen? Also, was ist das? Wahrscheinlich ist es der Fußball.
Und Tino, eins wollen wir nicht vergessen, unser Exklusivpartner ist Radeberger Pilsner. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei diesem Podcast und wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Radeberger vorbei, gibt es tolle Brauereiführungen. Alle Infos zu den Brauereiführungen im Hause Radeberger gibt es bei uns in den Shownotes. Und der Kollege Meyer lenkt natürlich prima ab, das können die Sportjournalisten, aber nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Wo waren wir denn am heutigen Vormittag, was haben wir denn gemacht? Sind wir schon wieder einen Halbmarathon gelaufen? Also ich muss es mal jetzt ganz ehrlich sagen, als mir am Wochenende über die sozialen Medien zugetragen wurde, dass Tino Meyer eine Woche, nachdem er in Wien einen Marathon gelaufen ist, hier in Dresden beim Oberelbe-Marathon einfach mal gesagt hat, ach Mensch, ich habe nichts Besseres zu tun am Sonntag, ich laufe jetzt mal einen Halbmarathon, dachte ich, sollten wir vielleicht mal eine ärztliche Anweisung einreichen oder ihn mal auf Krankheiten untersuchen lassen.
Jens, das ist Heimatgefühl. Du drückst dich ja. Du drückst dich ja seit Jahren.
Und jetzt Paul Will, sei Dank.
Jetzt schiebst du wieder Paul Will vor, dass du nicht laufen musst. Und da dachte ich, für dich in unserem Podcast mache ich die Kilometer für dich mit sozusagen. Und dann habe ich das ja in den sozialen Medien kundgetan. Es war sozusagen ein Freundschaftsdienst. Ich war, wenn man so will, so privater Zeitläufer für eine gute Freundin. Und das Ziel war, die 2 Stunden im Halbmarathon zu knacken. Am Ende fehlten uns 70 Sekunden. Es war aber auch ehrlicherweise eine wirklich gnadenlose Hitzeschlacht. So habe ich es empfunden. Und da musste ich natürlich jetzt nicht an meine Leistungsgrenzen gehen. Und trotzdem war es echt anstrengend vom Wetter. Es war jetzt kein Bestzeitenwetter, auch wenn es natürlich einen neuen Streckenrekord gab. Und dann habe ich am Ende jetzt noch, bevor du mir wieder Verschleierung vorwirfst, zwei Worte nur für dich. Die heißen Dresdner Heide.
Aha. Wandern, Radfahren, Schwimmen?
Zu Fuß.
Oh.
Und kurzer Einkehr noch in den, ich will es jetzt nicht falsch sagen, Bühlauer Garten oder so. Es war jedenfalls so eine kleine Gartenkneipe.
Die und Waldgärten. Weißt du, was in den Waldgärten früher war? Da ist ja nicht
gar weit weg. Du bist halt der gebürtige Dresdner, du weißt halt alles.
Natürlich. Sprich, dort gab es früher das Wohngebietsfest. Anfang September ein großes Fest für Jung und Alt. Und das war für uns immer ein Highlight. Und so konnte man den Schulanfang besser verknusen, weil der war ja auch immer Anfang September. Mhm. Da war ein Pfefferkuchenstand, es gab eine Kutschenfahrt, es war ein Karussell, es war wirklich Halligalli im System. Ich liebte das Wohngebietsfest, wirklich. Okay. Großes Kino. Okay. Und das war dort, dass ich darauf heute mal im Podcast zu sprechen komme, hätte ich nie gedacht.
Siehst du, und für mich gab es dort einen kleinen Eisbecher. Sehr lecker.
Du, ich musste oft an dich denken in den letzten Tagen, weil ich habe viel Eis gegessen. Und da denke ich jetzt immer an dich, weil du ja auch so ein Fan des Eises bist. Und weißt du, also ich bin ja Pistazien-Eis-Fan. Also ich probiere wirklich bei fast jeder Eisdiele, wo es Pistazien-Eis gibt, zunächst mal Pistazie aus. Aber die beste Eisdiele in New York, ich war in New York jetzt ein paar Tage, die hatte noch Tiramisu. Und das hat alles geschlagen. Tiramisu, Weltklasse. Die Eisdiele war schon vorher 5 Sterne, sie ist jetzt 6 Sterne. Es war wirklich Weltklasse. Es war wirklich fast wie in Italien. Es war in Little Italy, also im italienischen Viertel von New York. Es war gigantisch. Es war wirklich Geschmacksorgasmus, würde ich sagen.
Das lasse ich jetzt einfach. Hast du gemerkt, wie ich gerade so eine Pause gemacht habe, damit es einfach nachwirkt? Ja. Das kann ich jetzt weder irgendwie bestätigen, dementieren, noch will ich irgendwas entgegensetzen. Das lassen wir einfach so stehen.
Es war wirklich großes Kino. Und weil du von den Kilometern erzählt hast, die du gemacht hast für uns, ich kann dich wenigstens so beruhigen. Ich habe in den letzten 4 Tagen, ich glaube, 2 Marathons zu Fuß absolviert. Also bin wirklich viel gelaufen, 25 Kilometer pro Tag zu Fuß. Aber das waren ordentliche Meter, die ich zurückgelegt habe. In einer Stadt, wo ich sage, ich habe mich auf den zweiten Blick verliebt. Ich war vor 14 Jahren schon mal in New York, da fand ich es nicht so prickelnd. Es lag aber sicherlich auch ein bisschen an Klima und an den Umständen. Es war Winter, es war kalt und boah. Und jetzt war es einfach fantastisch. Es ist eine tolle Stadt, eine vielseitige Stadt. Es gibt halt nicht nur Wolkenkratzer, es gibt so viel mehr. Es gibt tolle Viertel, wo man auch runterkommen kann, entspannen kann. Man hat einen fantastischen Blick. Man kriegt tolles Essen, Streetfood aller Art und nette Menschen aus aller Welt, die sich dort treffen. Was einem ein bisschen auf den Keks geht, ist das ganze Influencertum, was jetzt immer mehr aufkommt. Also wirklich Menschen, die 10 Minuten brauchen, um ein Bild zu schießen. Es geht einem dann manchmal auf die Nerven, aber da mein Tipp, früh aufstehen, dann hat man die Sehenswürdigkeiten oder die Highlights ansatzweise für sich selbst.
Lass ich wieder so stehen, kann ich jetzt, also ich war auch schon mal in New York, es ist, wenn ich gerade recht rechne, auch 14 Jahre her. Hatte ich
meinen Sohn nicht zusammen?
Nee, da hatte ich meinen Sohn noch im Tragetuch.
Okay, Wahnsinn. Und Marathon New York muss hoch und runter gehen, glaube ich. Ist, glaube ich, schwierig. Ne?
New York steht noch auf der Liste. Habe ich noch nicht.
Du machen?
Mache ich noch, auf jeden Fall. Das ist eines dieser Dinge, die ich auf jeden Fall irgendwann mal mache. Und weil du ja richtigerweise sagst, das ist Tatsache eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Mhm. Also das glaubt man jetzt erstmal so auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber ist Tatsache, hoch runter, Central Park am Ende, die Zielpassage, alles nicht so einfach. Mhm. Ist es kein Bestzeitenkurs? Und da habe ich mir gesagt, das muss ich jetzt nicht hier in meinen letzten guten Jahren machen. Das kann ich dann machen, wenn ich zum Genussläufer überwechsle.
Letzten guten Jahr. Aber nimm mich doch als Betreuer mit. Also ich biete mich jetzt schon an fürs Betreuerteam Tino Meyer. Ich will gar nicht mitlaufen. Ich will einfach nur, bin der gute Laune Jens.
Du dürftest mich auch nicht begleiten, weil ich ja praktisch auch nur Hobbyläufer bin. Du könntest mal 100 Meter neben mir herlaufen und mir dann praktisch, weil wir dann beides ja, du bist ja Genussbetreuer und ich Genussläufer, du könntest mir also ein Ice Cream irgendwie rüberreichen, da könnte ich mal dran kurz schleckern und dann geht's weiter. Und dann treffen wir uns irgendwie 10 Meilen später nochmal und gut, das nehme ich mal in die Planung mit auf.
Gut.
Und jetzt frage ich dich aber, mein Guter, wie kriegt man denn jetzt die Kurve?
Dass ich am Samstag mich wirklich eine Stunde oder 90 Minuten und mich haben die Menschen wirklich gefragt, wie sehr hat es dich denn runtergerissen? Ich gebe ganz ehrlich zu, Samstag war jetzt für mich ein etwas besonderer Tag und es hat mich wirklich 90 Minuten runtergerissen. Und,
du hast aber nie etwa Geburtstag. Das verklingelst du jetzt mir nicht so nebenbei.
Und
ja. Ich glaube, ich hab's erraten. Du hast doch nie Geburtstag am Sonnabend, Jens.
Ja, hatte ich. Und aber es spielt jetzt keine Rolle.
Doch, stopp. Im Namen aller Podcast-Hörer von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, von den Leuten neben und hinter den Kulissen und vor allen Dingen von mir, Jens, alles Gute nachträglich.
Danke.
Ich weiß, in deinem Alter, da kommt es auf 5 Tage nicht an, da kann
richtig,
man auch nachträglich noch gratulieren.
Richtig,
ne?
Richtig.
Und außerdem, wenn ich Samstag angerufen hätte, wäre es ja auch völlig untergegangen in der Stadt.
Wir haben uns ja geschrieben. Wir haben uns ja kurz geschrieben.
Das, aber es gab eine kurze Nachricht.
Unwissenheit. Macht ja nichts, aber die Nachricht wäre die trotzdem dieselbe gewesen. Kurz nach dem Schlusspfiff, was kam?
Sinnlos, hast du geschrieben. Ja. Sinnlos.
Und logisch, es war auch sinnlos. Also ich habe mich echt geärgert. Und dann sage ich dir eins, dann gehst du ins 9/11 Memorial und weißt, boah, Kinder, es ist dann doch nur Fußball, über was du dich vor 2 Stunden oder 3 Stunden geärgert hast. Es war und ist nur einfach Fußball. Es gibt die großen Dinge, die in dieser Welt passiert sind, die ja sich nicht mit einem Unentschieden in letzter Minute beim Fußball vergleichen lassen. Und da bin ich dann erstmal wieder auf Normalität gekommen. Ja. Aber ich gebe gerne zu, ich hatte echt mitgefiebert. Das Spiel natürlich
ganz
verfolgt.
Ganz praktisch gefragt, wo im Ticker oder
Ticker, ich habe mir extra noch so einen VPN-Server runtergeladen, ja. So konnte ich es ansatzweise gucken bei den Kollegen von MDR. Ich muss aber auch sagen, ich hatte ein sehr, sehr schlechtes WLAN im Hotel und deshalb flackerte und gratschte das immer mal. Aber ich habe es ja schon mitbekommen, habe dann noch mal eine Zusammenfassung gesehen. Hm. Naja. Lass uns mal darüber reden. Irgendwie zwischen Himmel und Hölle. Zwischendurch habe ich ja meine Relegation geplant. Am Samstag hatte ich gedacht, okay, egal wohin, aber jetzt sieht's ja ganz gut aus mit der Relegation. Und dann kam alles anders.
60. Minute, ja. Da sah es so aus. Dynamo führt 1-0, Münster liegt zurück. Mhm. 3 Punkte hinter Regensburg. Da würde ich ja fast so steil gehen, wenn das alles so geblieben wäre, dann wäre ja sogar der 2. Platz noch angreifbar, weil natürlich Regensburg aus dem Spiel dann noch anders rausgegangen wäre, so von der Mentalverfasstheit. Aber ein Fußballspiel ist Schluss, wenn der Schiedsrichter pfeift oder irgendwie so ähnlich, ne? Und am Ende war es dann doch ganz anders. Und am Sonntag hat es sich dann nochmal zugespitzt, ne? Auch Essen hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie es gegen Ingolstadt so klar ziehen. Nee. Mit 4-0, ne? Natürlich jetzt auch ein neuer Wind, ein neuer Push nochmal in Essen. Von daher hast du ja jetzt mit Münster und Essen gleich 2 Konkurrenten, die du irgendwie überflügeln musst. Und es sind diese 5 Punkte Rückstand für 3 Spiele. Da muss man schon Berufsoptimist sein. Und du weißt, also als Hobbyoptimist wie ich reicht's dann halt nicht mehr, ne?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es bleibt eigentlich nur noch das Prinzip Hoffnung bei Dynamo, oder? Also was anderes fällt mir da momentan jetzt nicht ein.
Da bin ich bei dir. Das ist Tatsache schwierig. Ich meine, es ist ja nicht unmöglich. Nee, natürlich nicht. Und wir können natürlich jetzt sagen, verrückte dritte Liga, stimmt. Wir haben schon andere Endspurte, Saisonfinals erlebt, stimmt auch. Und am Ende gewinnt Dynamo 3 Spiele. Wollen wir dann erstmal auf die Tabelle gucken, stimmt auch. Aber wenn wir dann wieder bei dem Spiel am Samstag sind, muss man ja sagen, dass Dynamo die letzten 3 Spiele gewinnt, ist eben halt auch nicht ausgemacht.
Eben drum, ja. Tino, das ist es. Wir sagen seit Wochen, ja, wir müssen jetzt eine Serie anfangen, wir müssen jetzt noch 5 Spiele, 4 Spiele. Wir sagen es Woche für Woche und die Mannschaft startet eben keine Serie. Sie hat gut gespielt am Samstag. Wirklich, es war beim Tabellenzweiten lange Zeit wirklich ein sehr guter Auftritt. Am Schluss ist ihnen dann ein bisschen der Sprit ausgegangen, aber sie haben es eben nicht gewonnen. Und das ist so symptomatisch für die Rückrunde von Dynamo Dresden.
Es wäre das x-te Spiel oder so von der Konstellation und von der Dramaturgie und vom Ablauf, wo ich dachte, das ist dieses Spiel, was du vielleicht brauchst, um nochmal so eine Wende hinzukriegen. Weil ich war, Tatsache gebe ich ehrlich zu, schon ein bisschen überrascht von der Stärke Regensburgs. Ich hätte die jetzt nicht so dynamisch erwartet. Mhm. Ich fand die, also was ich da so gesehen habe, fand ich das gar nicht so schlecht. Und Dynamo hat gut mitgespielt, gar keine Frage. Aber kommt dann halt zu dem Tor, zu dem 1-0 und danach rennt Regensburg an, Dynamo kontert. In Ausgleich war er sicherlich irgendwie verdient und trotzdem dachte ich, nee, und heute ist der Tag, wo Dynamo das Ding dreckig 1-0 gewinnt und dann gucken wir mal, was im Ende raus noch passiert. Aber dann kam halt diese ominöse 88. Minute und ja, es ist dann, da schließt sich der Kreis zu gestern Abend zu Bayern München zum Elfmeter gegen die Bayern. Es ist dann halt ein klarer Verteidigerfehler, ne? Gestern Minchae Kim und am Samstag war es der Jakob Lewald. Ne? Da kommt man halt auch nicht drum rum. Das wissen die beide selber, da brauchen die uns jetzt nicht für. Aber das ist dann halt, da reicht es dann halt doch nicht. Ne? Hm. Und am Ende, Kevin Prol war irgendwie am Ball dran.
Ach, ja, aber auch das, dass er eben den Ball dann nicht mehr wegkratzen kann. Ja. Also der hat die Ecke gerochen, der wusste, wo er hinspringen muss.
Ja.
Und hat es dann trotzdem nicht geschafft. Und er ist ein Elfmeterkiller, ist ein wirklich ein Torhüter für Elfmeter gemacht. Und das ist so für die Rückrunde. Ich mache ihm da wirklich null Vorwurf, weil das ist halt die Chance des Torhüters zu spekulieren. Er hat richtig spekuliert und war dann auch nicht schlecht geschossen, der Elfmeter. Da kommt dann vieles zusammen. Und du hast schon gesagt, ja, der Fehler ist augenscheinlich. Brauchen wir nicht drum rumdiskutieren und der Pfiff geht in Ordnung.
Absolut, ja. Und ja, dann ist er drinne, dann ist es der Ausgleich und dann rettet sich Regensburg. Am Ende ging es ja noch hin und her.
Ja.
Wenn man ganz spitzfindig ist, sagt man, kann Dynamo noch nicht von Glück reden, aber es hätte noch schlimmer enden können. Du hättest das Spiel auch tatsächlich noch verlieren können. Aber der Punkt nützt natürlich Regensburg deutlich, deutlich mehr, als jetzt Dynamo nützt. Dynamo nützt da nichts. Es ist ja sogar am Ende wieder so, dass du eher mit Debris aus Regensburg abfährst nach dem Spielverlauf, ne, und denkst, oh, wieder. Obwohl du ja eigentlich einen Punkt gemacht hast, aber fühlt sich ja trotzdem wie verloren an.
Tut brutal weh gerade. Also fehlen die Worte einfach. Das ist so wie diese Leere einfach aktuell.
Das ist jetzt natürlich tief, sehr ärgerlich mit einem Elfmeter am Ende, aber passt irgendwie zur Situation gerade, dass uns sowas noch passiert, kurz vor Schluss. Das ist halt sehr ärgerlich, ja.
Schwer, wir müssen das jetzt verarbeiten. Wir sind alle sauer, frustriert, enttäuscht, keine Ahnung, Wut im Bauch, schlecht gelaunt. Ich weiß nicht, ob man da noch über jetzt, gerade jetzt, über Glaube reden soll, weil überwiegend besteht die Frustration.
Ich verstehe sie da auch. Du kommst aus dem Spiel raus, hast lange Zeit geführt, hast sicherlich auch mitbekommen, dass es bei Münster vielleicht ganz gut aussehen könnte, dass du vielleicht dann doch nochmal die Chance hast. Und dann stehst du am Ende mit leeren Händen da und hast jetzt 5 Punkte Rückstand und denkst dir, pff, wie soll das irgendwie noch gehen? Und du musst irgendwann eben mal selbst wieder, das ist die Grundvoraussetzung, ein Spiel gewinnen.
Ja, das ist ja das, was wir gesagt haben, ne? dieses Prinzip Hoffnung, was jetzt am Ende irgendwo seit März, irgendwie Anfang April irgendwie Dynamo am Leben gehalten hat. Du hast nach jedem Spiel nochmal auf die Tabelle geguckt und hast dann nochmal quer gerechnet mit dem Gedanken, ja doch, wenn wir jetzt, dann geht da noch was. Und ich glaube, am Samstagnachmittag ist dann so ein bisschen die Erkenntnis gedämmert, selbst wenn wir jetzt, da geht nicht mehr viel. Und das tut dann natürlich weh, wenn du dann in dieser Endgültigkeit feststellst, scheiße, Saisonziel ist jetzt dahin. Wenn du dann noch drüber nachdenkst, wo du im Januar gestanden hast, dann tut das halt doppelt und dreifach weh. Und hinterlässt halt echt viele Fragen, die dann, was dann wahrscheinlich wie in so einem Film an jedem so vorbeizieht.
Tino, währenddessen du heute in der Heide unterwegs warst, habe ich mit dem Kollegen Tim Schlegel gesprochen. Wir haben ein bisschen geplaudert über die Situation bei Dynamo Dresden. Natürlich ein bisschen auch noch über Regensburg, haben aber auch die Fragen aufgeworfen, die sich so gerade aufdrängen. Stichwort Trainerfrage, Stichwort Kaderzusammensetzung, Stichwort Kondition, und ins Gespräch hören wir jetzt rein. Da freue ich mich sehr. Seinen Feiertag hat er uns geopfert quasi. Tim Schlegel von den Kollegen der Bild ist in der Leitung. Timmy, guten Tag.
Hallöchen, Jens, ich grüße dich.
Tim, was fällt dir zum 1. Mai ein? 1. Mai für mich früher immer häufig Rummel. Rummel auf dem, damals hieß er so, auf dem Fucek-Platz.
Na, für mich war es dann schon eher in Erinnerung der Kampftag der Werktätigen, der für uns immer bedeutete Stellplatz 9 Uhr und dann marschieren über die Ernst-Dehmann-Straße, heute Wilstrumer Straße.
Ja, und kann ich mich auch erinnern. Aber man musste sich ja nur kurz blicken lassen bei der linientreuen Klassenlehrerin und dann konnte man so einfach so heimlich still und leise wieder verschwinden.
Ja, wir hatten das dann besser gelöst. Im höheren Schulalter spielte ich ja dann doch schon ein bisschen Fußball und da haben wir es immer geschafft, am 1. Mai wichtige Freundschaftsspiele gegen diverse ASK-Vorwärtsmannschaften zu organisieren. Und da durften wir dann tatsächlich dem Marschieren fernbleiben.
Wahnsinn, ja. Und heute, ich habe mitbekommen, du bist unter die Gärtner gegangen.
Ja, das war so ein ganz spezieller Wunsch von meiner Frau, die gesagt hat, lass uns auch mal ein bisschen körperlich was machen, lass uns da zusammen was erschaffen. Ich hatte erst ein paar Bedenken, weil das ja natürlich alles dann auch ein bisschen Zeit und Anstrengung kostet. Aber ich muss sagen, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass da so ein gewisses Kleinod dann auch dazu führt, dass man den Kopf freikriegt. Und Kopf freikriegen bedeutet neue Ideen. Und das ist ja bei einem Reporter bei der Bild-Zeitung nicht ganz unwichtig.
Gut, jetzt bin ich mal gespannt, welche neuen Ideen du da bekommen hast, welche Sträucher du jetzt pflanzt und welchen grünen Finger du jetzt auf einmal bekommen hast.
Den grünen Finger überlasse ich meiner Frau. Ich bin dann quasi Handlanger, was Rasenmähen etc. pp. Betrifft.
Okay.
Und dann haben wir uns geeinigt, nichts, Gott sei Dank geht das in dem Garten, nichts mit Äpfeln und Birnen und Obst und Gemüse, sondern einfach nur nach gut Dünken da ein bisschen eine Oase schaffen, wo man dann vor allem sich entspannen kann.
Ah, man hört es auch im Hintergrund, zwitschert der ein oder andere Vogel, aber das ist schön. Da merkt man, es wird so langsam Frühling oder es ist Frühling und ja, das Wetter spielt mit. Und bei dieser Gartenarbeit kannst du dann auch wunderbar von Dynamo Dresden abschalten.
Da kann ich zum einen von Dynamo Dresden abschalten, zum anderen natürlich aber auch mir neue Ideen entwickeln. Was kann man denn über diesen Verein noch so berichten? Was machen wir denn jetzt, bitteschön, mit dieser Situation und mit der zu Ende gehenden Saison und vor allem, wie sollst du dann weitergehen? Das geht einem auch beim Rasenmähen, Jens, kann ich dir versichern, nicht aus dem Kopf.
Und das frage ich dich jetzt. Was machen wir denn? Also wir haben ja neulich mal gequatscht miteinander und ich ganz ehrlich kann mich nicht dran erinnern. So eine Fallhöhe. Also wir haben schon grottige Spielzeiten erlebt, aber da war es die ganze Spielzeit grottig. Aber so eine Fallhöhe haben wir selten erlebt, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, Jens, ich in den knapp 30 Jahren, in denen ich das jetzt als Bildreporter mache, noch nie. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Entweder man hatte immer mal Höhen und Tiefen, die sich dann über einen längeren Zeitraum zogen, meistens über die gesamte Saison, aber dass man von ganz oben nach ganz unten, wie wahrscheinlich bei der größten Achterbahn, die es hier auf diesem Planeten gibt, in so kurzer Zeit herabrauscht, das habe ich in der Tat noch nie erlebt und hätte ich mir, gebe ich auch zu, nie und nimmer im Januar, wenn mich da jemand danach gefragt hätte, vorstellen können.
Genauso wie ich. Also ich bin genau in dem gleichen Club, der gesagt hat, Pfingsten haben wir was zu feiern. Und da stehen wir nicht nur beim Rammstein-Konzert, sondern da wird es was anderes noch zu feiern geben. Ich war mir da echt sicher bei dieser Truppe und auch wie die performt hat in der Hinrunde. Und dann haben wir natürlich auch immer über die Qualität der dritten Liga gesprochen. Und da war Dynamo Dresden ja in der Hinrunde wirklich outstanding.
Also es mag sicherlich den einen oder anderen absoluten Fachmann gegeben haben, der schon damals gesagt hat, also Leute, ihr müsst auf die und die und die Baustelle aufpassen, das dürft ihr nicht außer Acht lassen. Aber ganz ehrlich, dem hätte ich gesagt, ja, was willst du denn? Also das ist ja jetzt so weit weg von Gut und Böse und wir müssen jetzt nicht zwingend schwarz malen, nur um irgendwas Negatives, ein Haar in der Suppe vielleicht zu finden. Im Nachhinein weiß man, dass diejenigen nicht so Unrecht hatten.
Hast du schon Gründe? Also es gibt ja nicht den Grund, oder? Also sondern es sind eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen, dass Dynamo immer noch das zweitschlechteste Team im Jahr 2024 ist in Liga 3.
Definitiv. Also das kann man nicht an einer Sache festmachen. Es ist so eine negative Entwicklung spürbar gewesen, ab dem Moment, wo man merkt, man hat zwar überragend gespielt, den Gegner im Griff gehabt, aber die Chancen nicht gemacht und die Punkte nicht geholt. Das war noch so lange gut, wie man gedacht hat, okay, wir haben noch genug Zeit, wir haben noch genug Polster, es ist alles im Lot. Wenn wir weiter so spielen, werden die Erfolge kommen. Und als sich das quasi zeigte, dass die Erfolge einfach nicht mehr kamen, dann wird es dann irgendwann zum Kopfkino und dann passiert eben das, weil es sind keine Maschinen, sondern nur Menschen, dass sich das auch innen drin in den Köpfen manifestiert. Und dann ist dazu gekommen, dass dann irgendwann zu den fehlenden Ergebnissen auch die Leistung schlechter wurde, am Ende sogar ganz fehlte. Ja, und dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Das ist so, wie wenn du ein Auto ganz oben auf den Berg stellst und dann irgendwann merkst, die Bremsen funktionieren nicht mehr, da kannst du hinten raus draufdrücken, wie du willst. Du wirst dann das Auto nicht mehr zum Stehen kriegen. Und leider geht das in dem Fall immer bergab.
Was hast du für einen Eindruck jetzt? So rund 10 Tage sind die drei im Amt, die das jetzt gerade machen. Willi Weiser, Ulf Kirsten und Heiko Scholz, die nochmal so einen frischen Wind reinbekommen. Es war eine schwierige Situation ja nach dem Abgang von Markus Anfang. Und dass das nicht so einfach wie ein Schalter umlegen ist, das war uns eigentlich allen klar.
Dass die drei, die das jetzt machen, nicht von heute auf morgen, wie du es gesagt hast, den Schalter umlegen können, war völlig klar. Man merkt schon, finde ich, gerade jetzt, wenn man sich das Spiel in Regensburg ansieht und phasenweise auch das Pokalspiel in Zwickau, dass da schon gewisse Sperren und Blockaden zumindest dabei sind, aufgeknöpft zu werden. Das wird nicht von heute auf morgen gehen und es war eigentlich auch völlig klar, dass man nicht erwarten konnte, dass von heute auf morgen dann plötzlich jetzt alle Spiele nur noch gewonnen werden und sofort die Leichtigkeit zurück ist. Dazu war das Problem einfach zu komplex. Aber grundlegend sehe ich die Situation, wie sie jetzt ist, insofern positiv, als dass jetzt der Verein mit einer, wie ich finde, für die Situation wirklich guten Lösung, guten Interimslösung, die Möglichkeit hat, ein bisschen Zeit zu gewinnen und sich ganz spezifisch und hochkonzentriert darauf begnügen zu können, einen neuen Trainer zu holen, der dann hoffentlich nicht mehr so lange auf sich warten lässt und der dann vor allem passt und jetzt nicht in den letzten Spielen vielleicht schon verbraucht wäre oder das Pulver verschossen hätte bei einer Mission, die eigentlich nicht mehr zu erfüllen war.
Das ist eben die Geschichte, die haben wir auch immer wieder diskutiert. Eigentlich bei aller Kritik, die man gerade bei Dynamo Dresden immer wieder bringen kann und bringen muss sicherlich, fand ich, das war die richtige Entscheidung, da jetzt nicht zu sagen, wir holen jetzt einen Feuerwehrmann und du hast gerade gesagt, der dann möglicherweise schon so ansatzweise verbraucht ist, wenn er am Ende Fünfter wird und dann sagst du, naja, der hat es eben auch nicht geschafft. Und das war eben ein komplexes Problem bei Dynamo. Es ist nicht einfach nur so, Fenster neu aufreißen, neuen Wind reinbringen, sondern es ist eine schwierigere Mengelage und so war das mit der Lösung, mit dem Trio eigentlich die richtige Wahl.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Zeit noch zur Verfügung gestanden hat und wie viele Spiele noch übrig waren. Ich wäre sehr dafür gewesen, einen neuen Trainer zu installieren. Aber dann bitteschön, als man gemerkt hat, hier gerät das Ganze außer Ruder. Da reden wir also von dem Zeitraum vielleicht Ende März, spätestens Anfang April, wo ein neuer Trainer noch einen gewissen Zeitraum hat und einen gewissen Spielraum, seine Ideen vielleicht umzusetzen. Jetzt ist es quasi nur noch irgendwie das sinkende Schiff in den Hafen zu bringen. Mehr ist da nicht mehr drin. Und deswegen ist die Entscheidung, auch so wie sie getroffen ist, tatsächlich in dem Fall richtig.
Also der Zeitpunkt wäre gewesen, der früheste Zeitpunkt wäre aus meiner Sicht das Halle-Spiel gewesen, wo man sich ja dann von Becker getrennt hat. Und der späteste Zeitpunkt eigentlich das Heimspiel gegen Saarbrücken, wo du auch gemerkt hast, das funktioniert nicht mehr.
Genau so ist es und das habe ich eigentlich in dem Moment auch erwartet. Da hat der Verein sich anders entschieden mit der Begründung, was längerfristig aufbauen zu wollen, den sogenannten Freiburger Heidenheimer Weg zu gehen, was ich grundsätzlich auch wirklich gut finde, aber es ist situativ abhängig davon, was passiert gerade. Und wer so ein bisschen sich mit dem Fußball und speziell mit dem Problem Dynamo Dresden auskennt und das von außen beobachtet hat, der musste feststellen, in dem Fall war es also einfach nicht mehr erwartbar, dass Markus Anfang den Turnaround noch schafft, so sehr ich mir das für ihn und für die Mannschaft und für uns alle gewünscht hätte. Aber man musste dann der Realität ins Auge schauen, das war nicht mehr möglich.
Denn das muss man auch immer noch mal reinwerfen, es war eine angenehme Zusammenarbeit mit ihm. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir das gefordert haben jetzt und tagtäglich irgendwie vor der Geschäftsstelle oder am Trainingsgelände gestanden haben und gesagt haben, okay, der muss jetzt irgendwie weg. Ganz im Gegenteil, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann muss er irgendwie was machen.
Eigentlich bringst du es auf den Punkt und es gibt ja dann immer ganz oft so die ganz schlauen Vorstellungen, dann soll man doch die komplette Mannschaft auswechseln oder der Mannschaft das Geld kürzen oder solche Dinge. Ja, alles nette Ideen, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, wird man feststellen, einfach nicht möglich. Die einzige Stellschraube, die du dann wirklich ziehen kannst, so hart und brutal das in diesem Geschäft ist, ist dann halt die Trainerfrage und ich kann mich noch gut erinnern, dass mal Klaus Sammer, als er bei Dynamo Bundesliga-Trainer geworden ist, gesagt hat, mit dem ersten Tag deines Traineramtes muss dir klar sein, dass die Uhr für dich abläuft. Und genau das bringt eigentlich die Problematik Profifußball gut auf den Punkt.
Haben wir letzte Woche ja auch gesagt, das ist einfach so. Wenn du irgendwo eingestellt wirst, weißt du auch, es sei denn, du bist in Heidenheim oder Freiburg, dass es endlich ist, also dass irgendwann deine Zeit abläuft, bei dem einen Verein früher, bei dem anderen Verein später. Bevor wir weiter auf Dynamo zu sprechen kommen, noch ein Wort zu Markus Anfang. Wo siehst du den eigentlich jetzt künftig? Zweite Liga wird für ihn schwieriger, denke ich mal. Vielleicht dritte Liga oder vielleicht sogar Ausland, Österreich. Er hat ja in Österreich, glaube ich, einen ganz guten Namen.
Also da muss ich sagen, das ist für mich jetzt schwer feststellbar, weil ich zum einen nicht weiß, wie er selber gerade denkt, nimmt er sich jetzt erstmal eine Auszeit, will er diese ganzen Dinge und ich sag mal, als Dynamo-Trainer bist du natürlich quasi rund um die Uhr auf 180 und unter Alarmbereitschaft oder sagt er sich, ich will es vielleicht gerade so schnell wie es geht verdrängen und wieder einen neuen Ansatz finden. Vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, wenn er die Arbeit erst nochmal für sich selbst reflektiert, um rauszufinden, wo hätte er da möglicherweise Stellschrauben drehen können, die er eben an dir in diesem Moment nicht gedacht hat. Also da jetzt in seinen Kopf und natürlich auch in die Möglichkeiten, die er hat, reinzugucken, finde ich ein bisschen schwer. Da bin ich selber gespannt, wo wir Markus Anfang in der Zukunft wiedersehen werden.
Ja, wir werden ihn auf jeden Fall wiedersehen. Vielleicht wird er sich überlegen, dass er noch einen zweiten Plan braucht in der Tasche. Denn das ist ihm irgendwie hier in Dresden dann zum Verhängnis geworden.
Das sind die Stellschrauben, von denen ich redete, als ich sagte, vielleicht reflektiert er seine Arbeit hier in Dresden nochmal selbst.
War schön, Fußball hat er spielen lassen, wenn es erfolgreich gewesen ist. Das konnte man sich immer gut angucken. Aber als es dann nicht lief, dann gab es eben nur immer den einen Plan. Und das ist dann irgendwann schwierig. Du hast gesagt, wir haben jetzt Zeit, den Nachfolger zu suchen für ihn, der dann im Sommer das Amt antreten wird. Er hatte nach dem Freiburg-Spiel wirklich schon mal Thomas Stamm reingeworfen in die Diskussion. Und der kristallisiert sich ja wirklich als Kandidat raus. Wird, glaube ich, nicht ganz einfach, den zu bekommen, weil der auch bei anderen Vereinen sicherlich im Gespräch ist. Und deshalb drückt da Dynamo, glaube ich, ein bisschen auf die Zeit. Aber ganz ehrlich, wenn man sich so die Vita anschaut, das ist schon kein schlechter Übungsleiter, der Schweizer.
Das ist definitiv so. Und da hat er nicht umsonst auch so ein bisschen drauf spekuliert, dass er vielleicht Nachfolger von Christian Streich wird. Das hat er sich jetzt zerschlagen. Ich gebe dir recht, dass er definitiv auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stand und sicherlich auch noch steht. Und in dem Zusammenhang verstehe ich dann auch die Geschäftsführung, die auf die Frage, muss man nicht zuerst einen neuen Sportdirektor holen oder eben zuerst einen neuen Trainer, sagt, wenn man die Chance hat, den Top-Trainer, für den man jetzt so brennt und den man quasi auf dem Markt hat, da zum Zuge zu kommen, dann kann es natürlich sein, wenn man da jetzt noch 2-3 Wochen länger wartet, bis vielleicht der neue Sportgeschäftsführer feststeht, dass es dann zu spät ist. Und insofern finde ich es tatsächlich, auch wenn es von der Reihenfolge vielleicht nicht ideal klingt, gut zu sagen, wenn wir so einen Top-Mann kriegen, müssen wir zuschlagen.
Mhm. Das verstehe ich dann auch, wobei ich andersrum sagen würde, eigentlich in 9 von 10 Fällen musst du es umgekehrt machen.
Unbestritten, habe ich ja auch gerade gesagt, aber es gibt sicherlich Ausnahmen, mal davon abgesehen, dass im Fußball Ausnahmen die Regel bestätigen, wo man dann wirklich sagen muss, wenn du diesen Mann kriegen kannst, dann kannst du den neuen Sportdirektor ja durchaus sagen, so ist es. Und entscheide dich, kannst du diesen Weg mitgehen oder nicht. Ich gebe dir völlig recht, normalerweise sollte man es genau umgekehrt machen. Normalerweise sollte man vielleicht auch nicht unbedingt mitten in der Rückrunde den alten Sportdirektor entlassen.
Normalerweise sollte man sich auch nicht so viel Zeit nehmen, um dann die neue Stelle auszuschreiben.
Alles Dinge, wo man sagen kann, da gibt es Verbesserungspotenzial. Gleichwohl, ich natürlich auch gerne nochmal betone, dass gerade der Aufsichtsrat keinen leichten Stand hat, weil natürlich das Dinge sind, die alles ehrenamtlich zu entscheiden sind, die unheimlich viel Zeit kosten, die unheimlich viel Energie kosten. Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, dass die tatsächlich versuchen, das Beste für den Verein rauszuholen. Vielleicht kann man, wenn man merkt, dass man natürlich auf dem sportlich-fachlichen Gebiet nicht gerade voller Expertise und Fachmänner strotzt, sich dann trotzdem das eine oder andere Mal einen Rat einholen. Aber wie gesagt, das ist dann einfach nur eine Mutmaßung von außen. Ich will denen nichts Böses. Ich weiß, dass sie so gut wie es geht ihren Job machen. Aber natürlich ist es Fakt, dass keiner von uns, weder ich noch der Aufsichtsrat noch die Geschäftsführung, fehlerfrei sind. Und dann passieren eben solche Sachen.
Definitiv, und das muss man auch mal hier reinwerfen. Also die arbeiten da wirklich auch teilweise über das Normale hinaus, was Dynamo Dresden anbetrifft, und vernachlässigen dann manchmal auch ihren eigenen Hauptjob, nur damit es der Sportgemeinschaft dann entsprechend geht, gerade in diesen nicht ganz einfachen Zeiten, um da auch mal eine Lanze für die zu brechen, die momentan natürlich auch heftig kritisiert werden. Nochmal zu Thomas Stamm. Ich habe Alex Küpper von den Kollegen von Magenta Sport gefragt, der schätzt mal Thomas Stamm so ein bisschen als Trainer ein. Es ist, wie gesagt, einer der Kandidaten.
Hallo Jens, schöne Grüße in die Runde. Ja, zu Thomas Stamm hatten wir ja schon gesprochen. Ich glaube, dass er, wenn er es denn wird, eine sehr gute Wahl ist für Dynamo Dresden. Ich habe ihn immer als absoluten Fachmann kennengelernt. Er hat unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, in der dritten Liga erfolgreich zu sein. Ist ja vor 2 Jahren Vizemeister geworden mit Freiburg 2, hat in dieser Saison viele Talente überragend entwickelt. Da sind reihenweise Spieler in die zweite oder sogar in die erste Liga hochgegangen. Also er weiß, wie es funktioniert. Er hat einen klaren Plan. Er hat ein sehr sympathisches Auftreten, wie ich finde. Also in Interviews war das immer angenehm mit ihm. Das war ja auch ein Punkt, der Markus Anfang dann vorgeworfen wurde. So eine gewisse Dünnhäutigkeit in den Interviews, die habe ich bei ihm nie wahrgenommen. Auch in dieser Saison nicht. Als es dann mit einem neuen, deutlich jüngeren Kader nicht gut gelaufen ist für Freiburg 2, da war er im Umgang immer super fair und immer klar in der Analyse. Und auch wenn man sagen muss, dass dieser Umbruch, den sie vor der Saison hatten, nicht so geglückt ist, wie man sich das in Freiburg vorgestellt hat, war das eine sehr schwierige Hinrunde. Aber in der Rückrunde haben sie eben auch gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind, die nicht so schlecht ist, wie es der Tabellenstand vermuten lässt. Und auch in der Hinrunde war es oft so, dass wir ein Interview miteinander hatten und ich ihn gefragt habe, Thomas, jetzt stehen wir schon wieder hier und haben wieder das gleiche Thema, eine ordentliche Leistung, aber keine Punkte. Und es waren dann meistens Nuancen, die gefehlt haben bei einem sehr jungen Kader. Von daher gute Entwicklung in der Rückrunde und er als Fußballfachmann und als Fußballlehrer mit einer großen Erfahrung mit jungen Spielern, so im Kosmos des Bundesliga-Fußballs rund um den SC Freiburg hat er sich durchgesetzt, hat natürlich darauf spekuliert, da der Nachfolger zu werden von Christian Streich. Dass das nicht funktioniert hat, glaube ich, ist ihm schon nahegegangen. Es hat ja dann auch nur wenige Tage nach der Verkündung von Julian Schuster gedauert, bis dann auch der Abgang von Thomas Stamm aus Freiburg feststand. Von daher hat er sich da mehr erhofft. Aber allein die Tatsache, dass er seit anderthalb Jahren immer wieder mit mindestens Zweitligisten in Verbindung gebracht wird, zeigt, glaube ich, was er für eine Qualität hat. Also ich traue ihm zu, dem Job in Dresden gewachsen zu sein. Und ich glaube, dass er für Dynamo eine sehr gute Wahl wäre, wenn sie das denn so auch hinbekommen. Schöne Grüße, euch weiterhin eine schöne Runde und hoffentlich bis bald. Haut rein!
Alex schwärmt auch von Thomas Stamm und ein anderer schwärmt auch von ihm. Und das ist Claudio Kammerknecht. Der hat ja unter ihm trainiert in Freiburg. Ich glaube, der könnte sich das ganz gut vorstellen.
In meinen Augen ist es ein super Trainer. Bisher haben seine Mannschaften immer performt in der Liga und auch jetzt. Er hat im Sommer wieder eine komplett neue Mannschaft bekommen. Hinrunde lief halt gar nicht. In der Rückrunde haben die es eigentlich sehr, sehr ordentlich gemacht. Hat er auch wieder gut hinbekommen mit denen. Also ist ein super Trainer, der die Spieler wirklich sehr gut entwickelt. Also das ist meine Meinung.
Er spricht tatsächlich quasi das an, was du auch gerade angesprochen hast. Er weiß, wovon er redet, denn er hat unter ihm trainiert. Und das gibt eigentlich nochmal so der ganzen Sache recht, dass dieser Kandidat sicherlich nach Lage der Dinge fast schon das Beste ist, was genau passieren könnte. Gerade auch unter dem Aspekt Nachwuchsfußball fördern, nicht nur davon reden, auch machen, Offensivfußball bevorzugen, also quasi nicht alles umstellen müssen, was unter Markus Anfang ja sehr, sehr gut war, lange und da aufgebaut wurde. Macht schon irgendwo, wenn man so die verschiedenen Puzzleteile zusammenlegt, alles Sinn.
Wenn sie ihn bekommen könnten, wäre das sicherlich eine gute Geschichte für Dynamo Dresden. Und dann holst du im Nachgang den Sportchef, den du dann aber auch, ich glaube, trotzdem zeitnah brauchst. Also kannst du ja jetzt nicht noch 2 Monate Zeit lassen.
Das ist ja unbestritten, dass man ja dann wirklich zeitnah schon anfangen muss, das gemeinsam dann für die neue Saison vorzubereiten. Mhm. Gleichwohl natürlich auch Geschäftsführer David Fischer gesagt hat, hier ist kein Vakuum entstanden. Wir sind da schon alle am Ball und tun und kämpfen und holen Spieler. Unbestritten, aber natürlich ist es günstiger, je schneller du die komplette Mannschaft an Bord hast, umso mehr Vorbereitungszeit hast du dann.
Dann lass uns mal so über ein paar Personalien sprechen. Ihr habt jetzt neulich über das Torhüter-Casting geschrieben bei der Bild. Das ist ja wirklich augenscheinlich. Man hat 4 Torhüter. Also alle 4 werden in der kommenden Saison sicherlich nicht auf der Gehaltsliste bei der Sportgemeinschaft stehen.
Davon ist auszugehen, Stand jetzt ist tatsächlich keiner mit einem Vertrag ausgestattet.
Verrückt, oder?
Der Einzige, dessen Vertrag sich verlängert hätte bei Aufstieg, wäre Stefan Driatscha gewesen. Das Thema können wir ja nun seit letzter Woche wahrscheinlich außer Acht lassen.
Du gehörst nicht mehr zum Team Hoffnung.
Ich bin also ein grenzenloser Optimist und nur ganz, ganz selten Realist. In dem Fall würde ich dann doch tatsächlich eher der Realität ins Auge schauen wollen und mir nichts mehr ausmalen, was hätte, wenn und aber. Hm. Das hat natürlich den Vorteil, wenn es dann noch zum Wunder kommt, freut man sich umso mehr.
Zurück zu Stefan Triatscha und oder zu den Torhütern.
Ja, also finde ich spannend schon alleine aus dem Aspekt, was macht man jetzt die letzten Spiele. Ne? Stefan Triatscha, eine super Hinrunde gespielt, auch das Synonym für den Aufstieg. Kevin Proll jetzt in der Rückrunde kaum gravierende Fehler gemacht und trotzdem selbst immer so schon fast einen geknickten Eindruck gemacht, so nach dem Motto, ja, wir können machen, was wollen, jeder Schuss ist drin. Jetzt steht Trille seit ein paar Tagen, ich glaube 2 Wochen wieder auf dem Platz. Wird er nochmal eine Chance kriegen, quasi nochmal zu zeigen, was er drauf hat? Sagt man, lieber jetzt nichts riskieren und dann sehen, dass man ihn vielleicht für die kommende Saison weiter in Dresden halten kann? Also das sind schon spannende Personalien. Bei den beiden anderen, ja, wird es darauf ankommen, für welchen Weg man sich entscheidet. Holt man 2 starke Torhüter? Geht man nochmal mit dem Duo Proll-Triatscha ins Rennen? Wollen die vielleicht alle hierbleiben? Und dann kommt es darauf an, wer dann als zweiter oder dritter Torwart noch bleibt. Also in diesem Torwart-Roulette ist tatsächlich noch alles offen, würde ich fast sagen. Persönlich würde ich sagen, Dynamo täte gut daran, wenn sie es schaffen, zumindest Stefan Triatscha noch mal 1 oder 2 Jahre an Dresden zu binden.
Ja, muss man schon sagen. Also Trille hat da eine gute Entwicklung gemacht. Also hat ja auch in der letzten Saison, in der Hinrunde so seine Probleme. ist dann auch rausgenommen worden, aber danach hat er wirklich performt und hat sich auch stetig gesteigert. Und bei dem ist, glaube ich, die Fahnenstange auch noch nicht erreicht.
Der hat vor allem Selbstkritik betrieben, hat an sich gearbeitet, hat ja das eine oder andere Kilo schon zu viel gehabt. Und das hat er hingekriegt und hat dadurch natürlich nochmal an Explosivität, an Reaktionsschnelligkeit, an Handlungsschnelligkeit gewonnen. Von den Reflexen her kann man ihm nichts, überhaupt nichts vorwerfen. Das hat schon immer funktioniert. Und als er jetzt aus der Reha gekommen ist und wieder ins Training eingestiegen ist, wir haben es ja alle gesehen, der Junge macht einen sehr, sehr drahtigen, topfitten Eindruck.
Personalie, die natürlich auch weiter diskutiert wird, ist die von Paul Will. Der hat gestern so ein bisschen gesprochen, hat auch erzählt, wie es so ist. Hat gesagt, volle Konzentration erstmal auf die letzten drei Ligaspiele, dann natürlich Sachsen-Pokalfinale.
Ich glaube, dass das aktuell so noch gar nicht in keinem der Köpfe hier drin ist, weil wir ja noch in der aktuellen Saison hängen. Und ich glaube, genau das wäre jetzt falsch, wenn schon irgendjemand an die nächste Saison denkt und sich irgendwie darauf einstellt oder damit beschäftigt. Weil wir haben nach wie vor, solange es rechnerisch möglich ist, haben wir ja auch noch ein Ziel und haben halt auch noch eine Aufgabe, dem Verein, den Fans und uns selber auch gegenüber das maximal rauszuholen. Und das werden wir auch versuchen. Und dann ist, glaube ich, immer noch genug Zeit, sich über sowas Gedanken zu machen, weil man kann es im Endeffekt dann eh nicht beeinflussen, was passiert.
Trotzdem muss man natürlich irgendwann mal eine Planung haben und auch wissen, wohin die Reise geht und wird sich mit seinem Berater auch absprechen.
Also ich finde es ja prinzipiell gut, dass er erstmal sagt, Leute, wir sollten nicht jetzt uns Gedanken über die neue Saison machen, sondern wir haben ja noch eine Verpflichtung dem Verein, der Fans gegenüber. Aber jeder, der sich in dem Geschäft auskennt, weiß, dass man natürlich schon sich Gedanken macht, was kommt über den 30. Juni hinaus. Alles andere wäre dann schon ein bisschen blauäugig. Natürlich macht man sich da den Kopf, redet mit Beratern, was habe ich für Möglichkeiten. Und bei ihm beschäftige mich gerade auch nochmal mit diesem Thema ein bisschen mehr. Hat er ja klar kommuniziert, was für ihn entscheidende Gründe sind, um hier zu bleiben. Das ist zum einen der Aufstieg und zum anderen auch in gewisser Weise Markus Anfang. Beides scheint jetzt mehr oder weniger in der kommenden Saison nicht mehr der Fall zu sein. Das hat er übrigens auch zugegeben und natürlich immerhin noch gesagt, aber das bedeutet nicht, dass man generell alles ausschließt und generell ausschließt, noch ein Jahr oder zwei in Dresden dran zu hängen.
Ja klar, hätte ich gerne mit Markus weiter zusammengearbeitet und hätte ich mir gewünscht, dass er hier bleibt. Das habe ich ja immer gesagt, dass ich ein großer Fan von ihm bin und auch war. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt ein positiver Fall dafür, dass er weg ist und dass wir eventuell doch wieder dritte Liga spielen nächstes Jahr. Muss mal gucken. Kann ich jetzt so nicht sagen. Habe ich mir jetzt auch nicht so große Gedanken darüber gemacht, aber du hast prinzipiell schon recht. Das war eins der großen Dinge, an die ich es geknüpft habe und das ist jetzt nicht mehr erfüllt. Aber heißt jetzt trotzdem nicht, dass ich es komplett ausschließe, sondern ja, wie gesagt, ich bin jetzt lange in Dresden. Ich habe Dresden schon auch ins Herz irgendwie geschlossen. Ich fühle mich hier extrem wohl. Bekomme ja auch schon eine Wertschätzung einfach, ja, die ich mir schon auch erarbeitet habe prinzipiell, aber die auch nicht überall so normal ist, glaube ich. Und deswegen muss man halt auch immer wissen, ob man das hergeben will oder nicht.
Tendenziell würde ich eher sagen so 80-20, dass er dann in der neuen Saison nicht mehr da ist.
Und in der zweiten Liga spielt irgendwo. Weil ich glaube nicht, dass er in der dritten Liga wechseln wird, oder?
Davon ist auszugehen. Natürlich muss man dann immer auch die wirtschaftliche Situation betrachten. Was kriege ich geboten? Nicht nur vom Gehalt, sondern auch von der Vertragslaufzeit. Das wissen wir inzwischen. Das ist in der Tat in dem Fall teilweise ligenunabhängig. Aber ich denke schon, dass sein Ansinnen das ist, nochmal höherklassig zu spielen.
Mhm. Claudio Kammerknecht hat gestern gesagt beim Training, ich habe Vertrag. Und damit bleibt er auch. Also da wird sich nichts ändern und der gehört dann auch im Sommer zu denjenigen, die es versuchen, ein drittes Mal in Angriff zu nehmen, das Zielaufstieg.
Stand jetzt werde ich das angehen. Ich meine, ich habe hier noch Vertrag und bin Spieler von Dynamo Dresden. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Absichten oder keine Ahnung.
Das würde ich Stand jetzt genauso unterschreiben. Nicht umsonst gibt es ein paar Spieler, die als Gerüst für die nächste Saison noch da sind. Dazu gehört er. Und das Ziel sollte es ja eigentlich sein, um diese Leute, die ja nun nachgewiesen haben, dass sie fußballerisch was drauf haben, dann eine neue Mannschaft zu bauen, die vielleicht die einen oder anderen Nachteile fußballerisch, spielerisch, taktischer, physischer Natur dann noch ausgleichen. Aber ich denke, dass Claudio in der kommenden Saison auch ein schwarz-gelbes Trikot tragen wird.
Stefan Kutschke, über den wir uns alle so gefreut haben letzten Samstag mit seinem Tor. Das war ja für ihn natürlich persönlich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Leider hat es dann am Schluss nicht gereicht. Wir kennen alle den Ausgang vom Regensburg-Spiel. Wie siehst du seine Vertragssituation? Also da bin ich mir relativ sicher, dass der noch bleibt.
Also ich glaube, gefreut haben wir uns alle darüber, dass ausgerechnet in der jetzigen Situation er getroffen hat und das vor allem ein wunderschönes Tor war, sowohl von der Vorbereitung als auch von der Vollendung. Dass Kutsche Dynamo lebt wie kaum ein anderer, darüber müssen wir uns jetzt nicht mehr weiter unterhalten. Ich bin mir sehr sicher, dass Kutsche auch in Zukunft in Dresden und bei Dynamo eine nicht unwichtige Rolle spielen wird. In welcher Form auch immer. Das kommt jetzt natürlich sicherlich nochmal darauf an, wie tickt der neue Trainer? Was erwartet man sich da für Vorstellung? Wen sieht man da nochmal als Führungsfigur auf oder neben dem Platz? Also da kann ich mir im Prinzip alles vorstellen. Ich denke aber, das wird sicherlich noch seine Zeit brauchen und vielleicht so während der Sommerpause dann Gestalt annehmen, was seine Rolle in Zukunft in Dresden sein wird. Dass es eine für ihn gibt, das ist für mich unbestritten.
Das glaube ich auch. Aber ich gebe dir schon recht, entscheiden muss das am Ende dann der Trainer, wie er mit der ganzen Geschichte umgeht. Und der ist ja als erstes noch zu suchen für die neue Saison. Wie siehst du überhaupt die Kaderstruktur? Du hast jetzt gerade schon gesagt, also ein gewisses Gerüst bleibt. Aber es wird natürlich schon, und gibt ja schon den einen oder anderen bekannt gewordenen Neuzugang, es wird schon einen kleinen Umbruch geben.
Der Umbruch wird da sein, definitiv. Aber du hast es gerade gesagt, der ist relativ, ich will nicht sagen klein, aber überschaubar. Ich erinnere mich zurück, als Dynamo unter Ralf Becker, als er damals anfing bei Dynamo, abgestiegen war aus der zweiten Liga. Ich glaube, da saßen zum Saisonanfang 3 oder 4 oder 5 Spieler in der Kabine. So krass wird es diesmal nicht. Also es gibt schon noch eine gewisse Achse, ein gewisses Gerüst. Also ich bin mal auf 15, 16, 17 Spieler gekommen. Möglicherweise sind das sogar noch ein paar mehr, die da vertraglich gebunden sind. Also es ist in der Tat nicht so, dass Dynamo sportlich komplett bei Null anfangen muss. Und das kann durchaus ein Vorteil sein.
Du hast ja schon gesagt, also du gehörst jetzt nicht mehr zum Team Hoffnung, wickelst du die Saison quasi ab in der dritten Liga und sagst, okay, volle Konzentration, Sachsen-Pokalfinale?
Naja, zum einen, das haben ja eigentlich auch alle immer wieder betont, solltest du versuchen, einfach mal ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du ein Spiel gewinnst, vielleicht sogar idealerweise am Samstag das gegen Ferl, hast du dann noch 2 Spiele vor der Brust. Dann kannst du sukzessive gucken, wozu könnte das noch reichen. Aber sich jetzt über andere Konstellationen Gedanken zu machen, ist an Betracht der Tatsache, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, eigentlich an der Realität vorbei. Und deswegen sage ich, rausgehen, versuchen zu gewinnen und dann zu gucken, was am Ende passiert, um wenigstens noch vielleicht auch mit einem guten Gefühl rauszugehen. Und du hast es gesagt, um zumindest nicht wie im letzten Jahr dann ganz mit leeren Händen dazustehen und auch noch die DFB-Pokal-Teilnahme verprasst zu haben. Im Moment ist Dynamo Fünfter. Letzte Saison hat gezeigt, am Ende haben alle Mannschaften oben dann ihre Hausaufgaben gemacht und die Spiele nach Hause gebracht. Von daher wird das schon über die Liga anstrengend genug, jetzt vielleicht sogar wenigstens nochmal auf den 4. Platz zu kommen und im schlimmsten Falle dann dieses Bonusspiel zu haben, was ja dann tatsächlich nochmal ein richtiges Kracherfinale wäre, wenn es für beide Mannschaften noch darum ginge, wer darf nächste Saison am DFB-Pokal mitmachen.
Also wir. Wir haben am vorletzten Spieltag in Meppen, sind da gestrauchelt in der letzten Saison.
Außer uns. Genauso ist es.
Du hast schon gerade gesagt, es wäre mal wieder wichtig, in der dritten Liga einen Sieg einzufahren. Also klar, man hat im Sachsen-Pokal gewonnen, aber der letzte Ligasieg, der liegt jetzt 8 Wochen zurück. 8 Wochen.
Das sagt eigentlich schon alles. Umso ärgerlicher ist es, dass das letzte Woche du in Regensburg quasi in der Schlussminute, um es vorsichtig auszudrücken, unglücklich noch in die Hose gegangen ist. Nichtsdestotrotz war da zu sehen, dass die Mannschaft nicht komplett tot ist, dass sie noch lebt, dass sie durchaus noch einen gewissen Spirit hat und auch das Fußballspielen nicht verlernt hat. Von daher sage ich, da jetzt anknüpfen, zu sagen, okay, wir sind jetzt seit dem Trainerwechsel noch ungeschlagen, auch wenn das jetzt nur eine Miniserie ist und jetzt haben wir mal einen raus und jetzt schlagen wir den SC Verl mit einer grundsoliden Leistung, mit einer grundsoliden Einstellung und dann geht zumindest mal ein Teil oder wahrscheinlich ein Großteil der knapp 30.000 auch wieder zufrieden nach Hause, ohne da jetzt weiter in die Zukunft zu gucken. Das muss das Ziel sein.
Ich glaube, es bringt halt nichts. Wir müssen irgendwie nach vorne gucken, müssen jetzt dann gucken, dass wir die letzten 3 Spiele nochmal positiv gestalten, dass wir nochmal Erfolgserlebnisse irgendwie uns ranholen und dass wir halt gucken, dass wir unsere Hausaufgaben halt einfach machen und aus den letzten 3 Spielen dann das Mögliche oder das Bestmögliche rauszuholen, von Spiel zu Spiel halt auch gucken, weil es bringt jetzt nichts irgendwie zu rechnen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir das nächste Heimspiel gegen Verl positiv gestalten, mal wieder einen Sieg holen und dann kann man gucken, was die anderen Mannschaften da machen. Ich glaube, wir sind nicht in der Situation, hier irgendjemandem zu unterstellen, dass er vielleicht nochmal wackeln könnte oder dass er vielleicht nochmal eine Schwächephase hat. Wir wünschen es uns natürlich irgendwie, dass jetzt nicht alle Vereine oben alles gewinnen. Ich glaube, letztes Jahr war es am letzten Spiel auch so, dass jeder gewonnen hat und jeder noch irgendwie, Osnabrück hat ja in der 19 plus 10 nochmal das Spiel gedreht, ja. Aber wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und wir haben auch kein direktes Spiel mehr gegen einen von da oben. Von daher müssen wir gucken.
Wir gucken von Spiel zu Spiel und schauen, was am Ende rauskommt. Was anderes können wir jetzt nicht mehr machen.
Ich sage, wir haben noch 3 Spiele und ich habe alles schon erlebt im Fußball. Wir werden weiter Gas geben.
Wahnsinn, oder? Es sind wieder 30.000 am Samstag in der Schüssel.
Es ist also tatsächlich unglaublich und da kann man einfach wieder nur den Hut ziehen und auf der anderen Seite sagen, was hat dieser Verein für ein Potenzial? Wahrscheinlich kann das der eine oder andere schon lange nicht mehr hören, aber es ist unfassbar und man sollte das allerdings nicht zu lange in Anführungszeichen ausschlachten, weil irgendwann wird Mittelmaß dann sicherlich auch in Form von weniger Zuschauern honoriert.
Weil du Regensburg angesprochen hast, du hast gesagt, die Mannschaft ist nicht tot, das hat sie gezeigt, aber ihr ist so ein bisschen, und das wurde ja nun auch hinlänglich diskutiert, es wurde auch immer wieder gefragt, warum ist den Jungs so der Sprit ausgegangen? Klar, Sachsenpokal unter der Woche in Zwickau, heiße Temperaturen, ein Gegner, der dann wirklich gedrängt hat, aber Regensburg war jetzt nicht das erste Mal, wo du gemerkt hast, boah, die gehen aber auf der letzten Rille.
Sie hatten dann, offensichtlich hat man ja auch gesehen, mehrere Baustellen dann, was kräftemäßig war. Und leider hat es nie gelangt.
Es ist sicher nicht nur ein Faktor gewesen, es sind sicher mehrere. Also ich glaube, die Temperaturen haben beiden Mannschaften ein bisschen geschadet. Dann hatten wir natürlich noch das Sachsen-Pokalspiel, wo teilweise wir auch viele Spiele dabei hatten, die gespielt haben. Dann glaube ich auch einfach, dass wir einen extrem hohen Aufwand, also man hat es an den Laufwerten ja bei uns gesehen, wir haben viele Sprints gemacht, wir sind sehr hoch angelaufen, haben den Gegner mal früh gestört und für Regensburg war das halt ein bisschen weniger anstrengend, wenn die den Ball halt hinten vom Innenverteidiger nehmen und schlagen ihn halt lang. Da hast du halt nicht viele Laufwege oder sonst irgendwas, Positionswechsel. Das ist halt bei uns ein bisschen anders und ich glaube, dass wir schon die ersten 60, 70 Minuten sehr, sehr engagiert waren, sehr, sehr, sehr viel mit Ball auch funktioniert hat, zumindest bis zum letzten Drittel. Und das ist natürlich dann auch kräftezehrend, aber dann muss man trotzdem in der Lage sein, dann mit einer 1-0-Führung umzugehen. Haben wir in der Vergangenheit ja auch irgendwie geschafft, also es ist ja nicht unmöglich.
Es war eine englische Woche, es waren die Temperaturen und es war so, dass der Gegner dann auch umgestellt hat, nochmal einen extra Stürmer gebracht hat und jeden Ball nach vorne geklopft hat. Dann ist auch so, dass du halt also unter Druck gerätst und halt, dann sieht es zumindest so aus, als ob du unter Druck gerätst, weil du kriegst halt, musst viele Aktionen um den 16er herum verteidigen, im 16er. Und ich meine, das ist ja auch ganz normal, wenn die Bälle da reingeschlagen werden. Das kannst du auch nicht immer verhindern.
Also bevor ich jetzt zu dem generellen Konditionsproblem komme, ja, hohe Temperaturen, ja, Sachsenpokal. Ein guter Freund von mir, selber jahrelang Fußballer, brachte noch ein ganz anderes Puzzleteil ins Rennen. Und tatsächlich kann man sagen, da mag was dran sein. Und da haben wir halt bei diesen Temperaturen in schwarzen Trikots gespielt. Und er sagt, jetzt stell dich mal mit dem schwarzen T-Shirt mitten in die Sonne. Du wirst sehen, du kannst nicht mal halb so lange es aushalten, als wenn du helle Trikots angehabt hast. Also möglicherweise 2-3 Prozentpunkte mag das auch ausgemacht haben. Grundsätzlich, und das ist das, worauf du sicherlich hinaus willst, ist es so, dass schon generell unter Markus Anfang der Schwerpunkt mehr auf den spielerischen Elementen lag, dass man also diese Athletik, diese Wucht nicht unbedingt in den Vordergrund gestellt hat, was so lange immer funktioniert hat, wie Dynamo gerade wie im letzten Kalenderjahr seine Spiele dermaßen dominiert und den Gegner hat rennen lassen. Als es jetzt spürbar wurde, dass Dresden viel, viel mehr investieren muss, um zum Erfolg zu kommen, dass der Gegner quasi die DNA von dieser Mannschaft entschlüsselt hatte und man also wirklich kämpfen musste, unabhängig davon, dass das erfolglos oder relativ erfolglos war, da merkte man schon zunehmend, dass das natürlich dann logischerweise auch mehr Kraft kostet und die muss irgendwo herkommen. Und da habe ich so ein bisschen, und da bin ich leider nicht alleine, sondern habe mich ja mit vielen Fachmännern auch darüber unterhalten, das Gefühl gehabt, dass man da hätte dann durchaus vielleicht so ab Mitte Februar, als das sichtbar wurde, dann athletisch vielleicht, dann hätte im Training auch noch ein bisschen zupacken müssen.
Also hat man da vielleicht, weil der ein oder andere führt das nämlich auch schon an, auch im Trainingslager da so ein bisschen geschludert, sage ich mal jetzt überspitzt gesagt?
Na, im Trainingslager, das ist schwierig, weil da waren wir uns alle einig, inklusive der Testspiele, da lief ja alles nach Plan. Da war ja nicht ansatzweise
absehbar. Aber da legst du ja die Grundlage für diese Rückrunde. Und ja, auch die athletische Grundlage.
logisch, eine Grundlage auf Basis des Spielstils. Mhm. Und dieser Spielstil hatte bis dahin funktioniert, also war ja athletisch alles im grünen Bereich. Natürlich könnte man jetzt sagen, zu viel kann man nie trainieren, aber ich denke eher, dass man ein paar Wochen später hätte merken müssen, als noch der gewisse Vorsprung da war, aber es zunehmend schwerer wurde, spielerisch da die Punkte einzufahren, dass man da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr nochmal auf die athletische Seite Wert legen können. Jetzt ist es nur, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, in den letzten 3, 4, 6 Wochen brauchst du damit nicht mehr anfangen. Mhm. Aber umso wichtiger in der Saisonvorbereitung für die neue Saison.
Mhm. Aber Scholle macht das gut und für Heiko Scholz wird es, glaube ich, auch einen Walter bei Dynamo Dresden geben, oder? Der steht ja auch ein bisschen so für die Dynamo-DNA. Und ich glaube, das ist auch nicht unwichtig für einen Verein. Klar, ein Trainer bringt immer gerne seinen eigenen Co-Trainer mit. Aber wenn der Verein auch noch einen Co-Trainer hat, ist man für solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, eben ganz gut gewappnet und hat einen erfahrenen Fahrensmann dann, der das Ganze erstmal für einen bestimmten Zeitraum regeln kann. Und eins muss man ja sagen, Heiko Scholz war zum Team Anfang, der gehörte dazu, die waren absolut loyal zueinander und haben sich super verstanden.
Er ist ja im Prinzip loyal allen Trainern bis jetzt gegenüber gewesen, die er, seit er wieder zu Dynamo zurückgekehrt ist, quasi erlebt hat.
Bloß bei allen hat es nicht so gestimmt mit der Chemie, also das muss man ja auch sagen.
Sicherlich, trotzdem ist Scholle immer jemand gewesen, ja, der gesagt hat, das ist jetzt der Cheftrainer, ja, dem gegenüber verhalte ich mich loyal, da kann man überhaupt nichts vorwerfen. Natürlich muss man einfach gucken, wie ist jetzt der Plan mit dem neuen Trainerteam. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Thomas Stamm oder wer auch immer es am Ende wird, sagt, okay, ich habe da schon einen engen Vertrauten, so wie das bei Markus Anfang auch der Fall war. Dann wäre ja immer noch der Platz des zweiten Co-Trainers quasi vakant und das soll ja Scholle eigentlich jetzt schon machen, so das Bindeglied zwischen Nachwuchs, den Profis, die quasi rankommen, die aus den Nachwuchsmannschaften schon ins Training integriert werden und der Profimannschaft, also dieses Bindeglied. Und wenn Dynamo jetzt tatsächlich, was wir ja alle hoffen, noch ein bisschen intensiver auf den Nachwuchs Wert legt und nicht ihn immer nur auf die Bank setzt, sondern tatsächlich auch zum Einsatz bringt, dann könnte dieser Posten des Bindegliedes dann nochmal wichtiger werden. Und das wäre dann natürlich dann für Heiko Scholz eigentlich fast schon prädestiniert, weil er eben dieses Händchen hat, mit den Leuten umzugehen.
Weil du das jetzt gerade mit dem Nachwuchs nochmal ansprichst, das ist ja auch jetzt immer wieder auch in der Rückrunde besprochen worden, da fragen auch die Fans, Mensch, warum spielen denn die Jüngeren, also ich sag mal, so ein Ömichen weniger, aber als Ömichen eingesetzt wurde, es war natürlich eine schwierige Situation, hat jetzt auch nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt, weil es auch schwierig war für ihn. Warum soll denn ausgerechnet er jetzt dafür sorgen, dass die Mannschaft dann auf einmal wieder gewinnt?
Das ist tatsächlich in der Rückrunde ein schwieriges Konstrukt. Man hätte drüber nachdenken können in der Hinrunde, als es ja wirklich gut lief, dann das eine oder andere mal einfach zu sagen, okay, jetzt kriegen die Nachwuchsspieler einen größeren Spielanteil, um einfach auch in der Sache zu wachsen. In der Rückrunde, als man dann merkte, dass gerade die gestandenen Spieler dann auch Probleme hatten, wieder in Tritt zu kommen und mehr mit sich selbst beschäftigt waren, da ist so dieses Sachsen-Pokalspiel beim VfC Blauen für mich so ein prägendes Erlebnis gewesen. Da hat ja, du hast es angesprochen, gerade Jonas Ömichen seine Chance gekriegt. Aber wenn die Nebenleute quasi überhaupt nicht in der Lage sind, diesen jungen Spieler auch mal quasi an die Hand zu nehmen und ihm da so auf dem Platz zu helfen, weil sie selbst komplett von der Rolle sind, dann wird es natürlich schwer. Und dann ist es auch wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt, Nachwuchsspieler dann so zu integrieren.
Was ich bei euch auch noch gelesen habe, Oliver Batista-Meyer kommt zurück, also die Leihe geht dann zu Ende im Sommer, Zürich wird die Kaufoption demnach nicht ziehen.
Davon ist auszugehen, weil seine Einsatzzeiten waren, um es mal nett zu umschreiben, übersichtlich. Und dafür kann ich mir nicht vorstellen, dass dann die Kaufoption seitens der Züricher gezogen wird, die ja immerhin bei so rund 450.000 Euro liegt. Also das ist jetzt nur auch kein Pappenstiel, zu Recht, weil das ist Oliver Batista-Meyer wert. Und bei ihm haben sich die Vorzeichen, anders als bei Pavel, ja eher umgekehrt, weil er ja nun merklich Probleme hatte mit Markus Anfang als Trainer und umgekehrt, also das war jetzt nur nicht direkt eine Freundschaft, würde ich mal so betrachten. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er noch Vertrag bis 25 hat und erstmal wieder hier steht, könnte ich mir schon vorstellen, dass für beide Seiten da jetzt erstmal die Überlegung herrscht, okay, mal gucken, was die Zukunft bringt. Das könnte im dritten Anlauf vielleicht funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich das ja im Sommer anschauen. Also man hat ja da auch Zeit, bis das Transferfenster dann schließt, Anfang September, und sagt, okay, man schaut sich's an. Man schaut sich's aber richtig an. So das, was wir uns schon im Winter gewünscht haben, aber da waren eigentlich die Messen schon gesungen, dass das eine Weiterverleiher wird von Oliver Batistemeyer. Man schaut sich ihn im Sommer an. Er guckt, ob er mit dem Trainer dieses Mal klarkommt. Und dann wird's vielleicht für beide Seiten nochmal eine Win-Win-Situation im dritten Anlauf dann.
Genau so ist es. Und im Umkehrschluss muss natürlich auch der Trainer sagen, ich bin von dem Potenzial, das dieser Junge ja definitiv hat, überzeugt, muss ihm dann aber, und das hatte er ja auch, als er nach Verl ausgeliehen wurde, dann mal gesagt, auch mal den Rücken stärken, einfach mal Vertrauen entgegenbringen und ihn spielen lassen. Und dann wird man sehen, ob das funktioniert. Hast recht, bis Ende August läuft ja dann die Transferperiode. Wenn man merkt, dass das nicht so funktioniert, wie man sich's vorstellt, kann man immer noch handeln. Aber diesen dritten Versuch, den würde ich persönlich als richtig gut und auch wichtig empfinden, weil Dynamo natürlich auf solche Leute eigentlich in der jetzigen Situation nicht verzichten kann, wenn sie performen.
Und die zwei Spieler, die schon geholt wurden, die sind fest. Wie ist es bei den anderen Neuzugängen, die man sich jetzt holt? Ist das Vorarbeit, die gemacht wurde, oder wartet man da jetzt noch ab, bis der Trainer feststeht, bis möglicherweise der Sportchef feststeht? Da kann es ja dann bei dem einen oder anderen Spieler auch schon zu spät sein, weil, das heute nun auch schon ein bisschen besprochen, der ein oder andere ja dann auch Planungssicherheit haben will.
Du sprichst es an, ist eigentlich ähnlich wie beim Trainer, da kommt es ganz drauf an, was sind das für Spieler, wenn man von denen überzeugt ist, dass die genau in das Profil passen, was Dynamo vielleicht ein bisschen Probleme bereitet hat in den letzten Wochen und Monaten bezüglich Zweikampfhärte, bezüglich Größe, Athletik etc. pp. Und man da sich eine Tür auftut, sollte man natürlich zuschlagen. Grundsätzlich ist es definitiv besser, sowohl den neuen Trainer als auch den neuen Sportgeschäftsführer da so schnell wie möglich mit einzubinden, da quasi auch ein Team draus wird und alle an einem Strang ziehen. Ich denke schon, das wird auch passieren, und es wird sicherlich noch der eine oder andere Spieler zu Dynamo Dresden stoßen, wo alle der Meinung sind, der wird uns weiterbringen, und da sehe ich jetzt noch nicht die Zeit auf 11:55, sondern ich würde mal sagen 11:30, da haben wir schon noch ein paar Chancen.
Definitiv. Und es sieht ja nun finanziell auch nicht so schlecht aus, und man wird weiterhin, ich denke mal, eines der Top-Teams in der dritten Liga sein. Man sollte allerdings versuchen, nicht zum Drittliga-Dino zu verkommen, so wie es der HSV jetzt in der zweiten Liga macht. Also das wäre schon ganz schön, wenn man irgendwann auch wieder den Absprung schaffen würde.
Ich glaube, das haben ja auch einige Spieler, ich kann mich an Lars Brünning erinnern, gesagt, wenn du zu Dynamo Dresden kommst und dort unterschreibst, weißt du, worauf du dich einlässt. Und Dynamo Dresden wird nie sich damit zufrieden geben, einfach nur in Anführungszeichen ein Drittligaverein zu sein. Egal wie die Voraussetzungen sind, die sind ja abgesehen davon, wie du es gesagt hast, ja eigentlich perfekt. Aber egal wie auch die Situation sein wird, Dynamo Dresden wird und muss immer Ambitionen haben, in der dritten Liga ganz oben mitzuspielen und dort aus dieser Liga früher oder später wieder rauszukommen.
Tim, jetzt bleibt uns erstmal noch die drei Spiele anzuschauen, vielleicht am Samstag mal zu gucken, dass es da mal endlich wieder einen Heimsieg gibt, und natürlich, wie das an den letzten Spieltagen immer so üblich ist, wird man ein bisschen auf die anderen Spiele auch schauen, der Mitbewerber. Aber da es ja eben jetzt nicht nur einer ist, wird es schon relativ tricky für Dynamo.
So ist es, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber meine Meinung habe ich dir ja vorhin schon versucht rüberzubringen. Ich wäre der Letzte, der nicht hier vor Freude einen Luftsprung vollführt und Freudentänzer absolviert, aber es ist natürlich aufgrund der Gesamtgemengelage relativ schwierig. Klar, jetzt kann man wieder sagen, dass unter Ralf Lohse genau das funktioniert hat. Da hätten so viele Mannschaften für Dynamo spielen müssen. Auf einmal haben sie es alle gemacht. Wenn man will, klammert man sich an den Strohhalm. Aber wenn man ein bisschen Realismus walten lässt, muss man sagen, die Saison solide zu Ende bringen und dann auf ein neues in der kommenden Saison.
Tim, ab in den Garten. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung und wünsche dir noch einen schönen Mai-Feiertag.
Jens, das wünsche ich dir auch. Danke, hat Spaß gemacht.
War eine sehr interessante Diskussion mit Tim, hat wie immer Spaß gemacht. Danke an den Kollegen Tim Schlegel. Ich will ein paar Dinge nochmal auffassen, auch mit dir. Stichwort Thomas Stamm, was sagst du? Könntest du damit leben, wenn der hier in Dresden aufschlagen würde? Ich hatte ja auch Alex Küpper gefragt von Magenta Sport, auch der war ziemlich angetan, auch von der Darstellung von Thomas Stamm. Ich habe bislang noch niemanden gehört, der sich so ansatzweise negativ oder irgendwas Kritisches gesagt hat. Der hat dort in Freiburg wirklich gute Arbeit geleistet.
Kann ich bestätigen, alles, was wir bei sächsische.de an Infos jetzt zusammengetragen haben und umgehört haben, bestätigt genau das, was du sagst. Wir haben ja gestern auch irgendwie 5 Gründe mal zusammengetragen, die jetzt auch Tatsache für Thomas Stamm sprechen. Und da ist eben, also fachliche Gründe, jetzt nicht irgendwie sein Aussehen oder irgendwo, sondern Tatsache auf den Fußball bezogen. Und da scheint er wie so eine Idealbesetzung schon zu sein. Von daher kann man sich Tatsache von außen jetzt erstmal nur wünschen, dass es auch zum Vertragsabschluss kommt.
Der hat sicherlich noch das ein oder andere Angebot vorliegen, wobei Dynamo Dresden immer was Reizvolles ist. Das muss man einfach mal so sagen. Das reizt dann auch Trainer, die möglicherweise ein Zweitliga-Angebot vorliegen haben, weil du hast hier Woche für Woche volles Haus, ja. Du hast so eine Fußballkultur und ganz ehrlich, also Dresden kann es auch mit Freiburg von der Stadt her aufnehmen. Also Freiburg ist sicherlich auch ein schönes Städtchen. Aber müssen wir über Dresden nicht reden. Also da hast du schon ein paar Faktoren.
Ich bringe da nochmal einen Vergleich, auch gerne nochmal mit gestern Abend. Ich kann mir Thomas Stamm in Dresden bei Dynamo viel, viel besser vorstellen als Ralf Rangnick beim FC Bayern. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ja. Auch wenn ich Ralf Rangnick genauso wenig kenne wie Thomas Stamm und den FC Bayern München in seiner inneren Verfasstheit viel, viel weniger, um nicht zu sagen überhaupt nie im Vergleich zu Dynamo. Aber irgendwie denke ich, nee, mit dem Stamm und Dynamo, da könnte was gehen. Zumal Dynamo ja seine besten Zeiten auch immer dann hatte, wenn von außen jemand kam, der
nochmal
eine andere Drive und irgendwo hatte, da war Dynamo eigentlich immer, oder hatten sie oft ihre guten, ihre erfolgreichsten Zeiten.
Und der Mann hat auch schon ein bisschen was vorzuweisen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das so ein Ding wird wie damals unter Capretti, der auch von einem kleineren Verein kam. Jetzt die U23, das SC Freiburg ist ja jetzt nun auch nicht medial im Fokus. Aber das ist aus meiner Sicht schon was anderes, allein schon was die Erfahrung von Thomas Stamm betrifft.
Das stimmt, er ist ein paar Jahre älter, damit auch ein paar Lebensjahre älter, aber man muss natürlich auch sagen, das ist von der ganzen Saisonkonstellation natürlich nicht ganz vergleichbar. Ja. Georgino Capretti kam damals und hat eine einigermaßen verunsicherte Mannschaft übernommen, hatte dann ja auch, erinnere ich mich, in Bremen, wo sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und trotzdem nicht gewonnen haben. Und dann ging das ja so weiter und am Ende blieb dann eine Niederlagenserie oder beziehungsweise eine Sieglosserie stehen. Thomas Stamm kommt im Sommer oder würde jetzt zum 1. Juli anfangen. Da kann sich eine Mannschaft ein Stück weit auch noch zusammenbauen, zusammenstellen und fängt vor allen Dingen bei Null an. In der Liga, die er kennt und kann sich ja jetzt auch mental schon ein bisschen auf die Aufgabe einlassen. Also klingt für mich echt nach einer Win-Win-Situation.
Jetzt aber erstmal Samstag, Ferl. Wäre mal gut, wieder ein Spiel zu gewinnen. Hab ja auch gerade schon mit Tim besprochen. 8 Wochen liegt der letzte Drittligasieg her. Klar, Sachsenpokal ist wichtig. Jetzt wäre es erstmal wichtig, glaube ich, auch in der Liga mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Und das Beste ist da, ein Sieg gegen Ferl. Hast auch noch was aus dem Hinspiel wettzumachen.
Na, zum einen das. Und zum anderen, wenn wir über die nächste Saison reden, muss jetzt über den Sommer ja irgendwie auch eine nächste Aufbruchstimmung irgendwie erzeugt werden. Und das ist natürlich ungleich schwieriger, wenn jetzt der Saisonendspurt, egal auf welchem Tabellenplatz der endet, aber klar, da kommt eins zum anderen. Bist du jetzt erfolgreich, wirst du automatisch Vierter werden. Also da bin ich mir sicher, wenn du jetzt einen guten Schluss spielst mit erfolgreichen Spielen, und da rede ich mal mindestens von 2 Heimsiegen gegen Ferl jetzt und dann am letzten Spieltag gegen Duisburg und dazwischen in Unterhaching einen Punkt. Das wäre jetzt eine Bilanz, wo ich sage, ist doch okay. Und da denke ich, wirst du auch Vierter werden mit der Bilanz und dann wärst du auch im DFB-Pokal. Also dieser Schlusssport ist aus vielerlei Hinsicht wichtig, aber vor allen Dingen eben auch, um eine Aufbruchstimmung zu kreieren, damit das jetzt kein träger, düsterer, grauer Sommer wird, so fußballatmosphärisch im Dynamo-Land, sondern dass du eben diese Aufbruchstimmung irgendwo erzeugen kannst und nicht herbeireden musst, sondern dass man die auch fühlt. Und dafür sind Siege jetzt eigentlich unerlässlich.
Und die Mannschaft bringt es jetzt vielleicht mit so einer LMA-Stimmung rüber. Wir hatten es ja auch so gesagt, so diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität, die hat auch gestern Paul Will so ein bisschen angeführt. Das ist vielleicht jetzt auch irgendwie das, was richtig ist, einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal nur auf uns.
Ja, wir brauchen, glaube ich, wieder so wie letztes Jahr nach der Hinrunde so ein bisschen diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität. So, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren, jetzt können wir auch, weiß ich nicht, vielleicht wieder mit mehr Risiko spielen oder sonst irgendwas. Und vielleicht hilft uns das auch so ein bisschen, Lockerheit wieder auf den Dach zu bringen.
Absolut richtig, wobei natürlich jede Sache hat ja ihre, jede Medaille ihre zwei Seiten. Mit Ferle kommt so ein Gegner, wo ich auf der einen Seite sage, ja, ist genau der Richtige, für die geht es ja auch seit Wochen um, oder seit Wochen vielleicht nicht, aber geht es jetzt um nichts mehr. Die sind irgendwie gesichert im Tabellenmittelfeld. Die stehen für einen spielerischen Fußball. Das kommt Dynamo eigentlich immer ganz gut entgegen, wenn eine Mannschaft ein bisschen mitspielt. Die können natürlich auch befreit aufspielen, ne? Mhm. Und es wäre nicht zum ersten Mal, dass Dynamo auf einen Gegner trifft, wo man sagt, bei dem geht es um nichts mehr. Jetzt kann Dynamo eigentlich mal auch irgendwie punkten, also so auch in Sachen Selbstbewusstsein. Ja. Und dann geht der Schuss nach hinten los. Hatten wir auch alles schon. Insofern, ja, so eine ambivalente Sache, aber...
Smartphones haben die Spieler definitiv mit dabei. Aus Ferl 30.000 im Stadion hier in Dresden, da machen die gerne mal ein Foto von sich selbst. Und noch schöner macht sich das Foto, wenn man dann den Auswärtssieg geholt hat.
Das stimmt, aber so will man noch nicht gleich das Schwarze
um Gottes Willen
rauskramen, sondern eher so die positiven Seiten sehen.
Oder Prinzip Hoffnung.
David Fischer zu zitieren, Chancendenker, die Chance zu sehen und nicht die Schwierigkeiten. Ja, das ist an sich ist es ein Heimspiel wie gemacht, also für die Situation.
Sag mir aber seit Wochen.
Ja, na klar.
Seit Wochen. Vor Saarbrücken, das ist ein Heimspiel wie gemacht. Saarbrücken kommt komplett angeschlagen, diesen Pokal aus. Es ist wie gemacht, Viktoria Köln. Ach Mensch, für Viktoria Köln geht's doch um nichts. Das ist doch jetzt mal wie gemacht. Jetzt müssen sie es doch auf dem Rasen bekommen. Gegen Ferl, naja, jetzt, also Ferl, Scholle, erstes Heimspiel als so quasi Interims-Chefcoach mit den drei, mit Ulf Kirsten und Willi Weise. Das ist doch wie gemacht. So.
Ja.
Ich hoffe, dass es dann auch mal wie gemacht ist.
Das sind wir wieder beim Prinzip Hoffnung, genau.
Ja, ja. Was ich gut finde, und da ist er wirklich ein Ehrenmann, ist der Kollege Paul Will. Der hat unsere Wette nicht vergessen. Das hat der Kollegen nochmal gesagt in der Mixzone. Und egal, wie es mit Paul weitergeht, die Wette wird eingelöst.
Ja, das haben wir ja ein bisschen nach hinten geschoben, weil die Situation es, glaube ich, aktuell nicht ganz so hergegeben hat, wenn ich mich jetzt noch irgendwo hingestellt hätte und hätte da fröhlich lachend Tino Meyer was gekocht für den Jens und der hätte noch den einen oder anderen blöden Spruch gebracht. Ich glaube, das wäre oder kommt aktuell nicht ganz so gut an, aber da sind wir im Austausch. Das ist nicht vergessen worden und zu der Wette stehe ich auch, das werde ich noch durchziehen.
Das zeichnet Paul halt aus. Also ich habe ja noch so eine ganz leise Hoffnung, dass er sich vom Charme der Stadt, vom Charme dieser Fans, vom Charme dieses Vereins noch überzeugen lässt und dann hier im Sommer vielleicht dann doch noch als Dynamo das Essen kredenzt mit dir zusammen. Und dann braucht er sich auch einen blöden Spruch weniger von mir anhören.
Jens, und ich sage dir, du hast noch eine weitere Komponente vergessen, die jetzt bei der Überzeugung von Paul Will ganz wichtig ist.
Mhm.
Kammerknecht kann alles, ne? War doch
ja,
das Kammer kann alles, ne? War doch unser geflügeltes Wort.
Mhm.
Und Claudia Kammerknecht kennt ja wiederum Thomas Stamm sehr gut aus gemeinsamen Freiburger Zeiten.
Hat der sich hat jetzt geschwärmt von ihm.
Genau. Und wenn er das seinem Kumpel Paul erzählt, ist das vielleicht ein Argument? Meine, Paul Will hat ja gesagt, wie gerne er mit Markus Anfang zusammengearbeitet hat. Wenn ihm jetzt der Claudio Kammerknecht erzählt, dass der Thomas Stamm auch ein guter Trainer ist, vielleicht ist das so ein Punkt. Was ich jetzt mal flachs beiseite mir wirklich gut vorstellen kann, denn was sind die Punkte, um die es jetzt Paul Will geht? Natürlich eine Wertschätzung, das hat er angesprochen. Ne?
2,50 Euro.
Vielleicht auch 2,50 Euro, genau. Wobei das warme Mittagessen würden wir ihm auch kochen. Ne?
Naja, dann er muss ja auch Strom bezahlen und wahrscheinlich auch die Telefonrechnung.
Das kann sein. Nee, aber vor allen Dingen brauchst du ja, wenn du in der dritten Liga bleibst, willst du dann natürlich nicht Bankdrücker sein. Ne?
Ja.
Nur wird ihm, wer auch immer, keine Stammplatzgarantie ausstellen können, aber du wirst das Gefühl haben, dass du weiterhin irgendwo in dem defensiven Mittelfeld irgendwo so eine Nummer 1A vielleicht bist. Ne?
Und du willst und eine Vision haben. Du willst natürlich endlich die Vision klar haben, ja, jetzt im nächsten ja,
und idealerweise kann ihm David Fischer dann aufzeigen, dass außer Niklas Hauptmann noch 3-4 andere da bleiben und vielleicht auch, dass man schon den einen oder anderen in der Pipeline hat, wo man sagt, den kriegen wir schon nach Dresden, ne? Wo du das Gefühl hast, doch, hier könnte nächstes Jahr was gehen.
Und damit könnte dann wieder so eine kleine Euphorie auch entstehen. Ich sag mal, die wird sicherlich nicht entstehen, weil du wirst nach dem letzten Spiel nicht wie in der Vorsaison von Grablock treten können und jetzt dann nächste Saison. Das wirkt dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig, weil sie dann sagen, ja, das habt ihr letztes Jahr auch gemacht. Aber das kann anders entstehen. Das kann entstehen, wenn du Leute holst, Leute, von denen du dann überzeugt bist, wenn du Leute hältst, die sich mit dem Verein hundertprozentig identifizieren, die sagen, okay, wir haben mit Dresden und Dynamo noch eine Rechnung offen. Die wollen wir endlich begleichen. Wir wollen es endlich schaffen. Wir wollen diese Stadt und diese vielen tausenden Fans, wie gesagt, Samstag wieder 30.000, endlich auch befrieden und wollen diesen Verein in die zweite Liga bringen. Dann kann dadurch eine Aufbruchstimmung entstehen.
Auf jeden Fall. Die Personalien sind da ganz wichtig, klar. Und das fängt beim Trainer an. Deswegen, das hast du mit dem Tim besprochen, macht das natürlich durchaus Sinn, dass der so zeitig wie möglich feststeht, weil das ja für die Spieler der erste Ansprechpartner ist. Ne? Mhm. Egal, wer jetzt dein Sportchef ist, am Ende stellt der Trainer die Mannschaft auf. Wenn du jetzt vielleicht in den nächsten 7 bis 10 Tagen weißt, das ist Thomas Stamm, dann gibt es ja dann auch die ersten Gespräche. Da verraten wir ja auch keine Geheimnisse, dass dann hinter den Kulissen natürlich Berater, Spieler, Trainer, wie auch immer miteinander im Austausch sind und schon mal den Blick in die neue Saison werfen. Und das kann dann natürlich dann auch irgendwie, also die Weichen, ich gucke gerade aus dem Fenster, da fährt gerade die Pioniereisenbahn vorbei, deswegen sag
der, nicht mehr Pioniereisenbahn, bitte.
Also ist doch der Tag der Arbeit, oder?
Zum 1. Mai darf man
aber heute ist doch der Tag der Arbeit.
Die Parkeisenbahn.
Entschuldige bitte. Also die Weichen werden jetzt gestellt und ich glaube, da ist Dynamo jetzt erstmal nicht schlecht aufgestellt. Wobei, und das ist ein wichtiger Punkt, nicht, dass wir uns jetzt schon wieder alles irgendwie zurecht schunkeln und passend machen. Das ist ja so ein Fehler, ist eine Sache, die mir bei Ralf Becker in den letzten Jahren immer aufgefallen ist. Es hieß dann immer, es gibt eine Analyse. Dann hat er sich in die Sommerpause verabschiedet. Und als er dann nach 2, 3 Wochen Urlaub wieder nach Dresden kam und man mal nach der Analyse gefragt hat, hat er gesagt, jetzt bringt's auch nichts mehr zurückzublicken. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen und haben ein neues Ziel. Und ich glaube, so einfach sollte Dynamo und darf Dynamo in diesem Sommer nicht zur Tagesordnung übergehen, auch wenn es einen neuen Trainer gibt. Denn ich glaube, es gibt da schon auch einen neuen Sportchef. Ich glaube, es gibt einiges aufzuarbeiten. Und womöglich hat man sich in dem Kader im Detail dann doch getäuscht. Oder es wurden Spieler auf falschen Positionen eingesetzt und so weiter und so fort.
Da bin ich komplett bei dir. Und das soll nicht heißen, dass man dann mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigt und sagt, der ist schuld und der ist schuld. Sondern dass man aus den Fehlern lernt, dass man dann im Sommer sagen kann, ja, wir wussten, woran es liegt, wir gehen auch mit ein paar Punkten öffentlich um und plausibel sagen, okay, daran hat es gelegen. Das hat mir in den letzten Jahren auch tatsächlich immer ein bisschen gefehlt. Also es gab zwar in der letzten Saison dann diese Pressekonferenz, aber da wurde auch schon mehr oder weniger in die neue Saison vorausgeschaut, aber man muss ja gucken, woran hat es gelegen, wenn man wieder nicht aufsteigt.
Und da geht es bei der Analyse, wo dann Teile gerne und bitteschön noch öffentlich werden dürfen, geht es gar nicht darum, uns Journalisten zu befrieden, sondern wenn eine neue Aufbruchstimmung kreiert werden soll, dann muss man natürlich auch die Zuschauer insofern mitnehmen und ist denen jetzt vielleicht nicht eine Erklärung schuldig, aber ich glaube, es wäre ein guter Zug auch der Öffentlichkeit, den einen oder anderen Punkt mal einfach zu verdeutlichen, woran es gehakt hat, ohne dass man da auf einzelne Schuldige benennen muss. Also das Die klaren Fingerzeige, die darfst du gerne intern geben, aber nach außen mal ein Bild aufzuzeigen. Wenn man vielleicht rückblickend feststellt, meinetwegen im Dezember gab es einen Knackpunkt oder im März die Tatsache, oder wenn man jetzt ganz einfach sagt, ja, Markus Anfang, ein super Trainer, aber eben kein Plan B. Und wenn ich eben einen Stürmer wie Robin Meissner habe und den dann versauern lasse auf der Bank, weil ich einfach in meinem Spielsystem keinen Platz für ihn finde, dann nützt es natürlich auch nichts, dass der in der Vorsaison 12 Tore für Viktoria Köln als Mittelstürmer geschossen hat. Ne? Als Teil einer Doppelspitze. Ist dann halt schwierig. Ne? Dann hakt es natürlich irgendwo auch mit der Vergleichbarkeit. Ne?
Und wenn du das plausibel machst, steigt, glaube ich, deine Glaubhaftigkeit auch bei den Fans, bei den Mitgliedern. Und dann sagen die, ja, okay, dann nehmen die das zur Kenntnis und sagen, okay, dann macht's jetzt besser. Tino, wir danken unserem Exklusivpartner Radeberger. Mit Radeberger könnt ihr am Spieltagstipp teilnehmen, könnt das Spiel gegen den SCV tippen und tolle Preise gewinnen. Alle Infos gibt's in der Dynamo-App. Wann steht der nächste Halbmarathon an?
Kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Oh. Ich war gestern früh schwimmen, werde morgen früh Fahrrad fahren. Das muss das Laufen jetzt mal insofern ein bisschen hinten anstellen, weil ich mal auf den anderen Triathlon-Teildisziplinen ein bisschen aufholen muss. Ne? Hm. Weil der Weichsee rückt näher und 23. Juni ist es schon soweit. Nee, aber so, das mit dem Laufen, das machen wir schon auch noch. Aber wisst ihr, wo mein Weg mich am Samstag hinführt?
Ins Rudolf-Habestadion.
100 Punkte für den Podcast-Moderator.
Sehr schön.
Richtig.
sehen wir uns
Wir sehen uns sogar auf der Pressetribüne. Ich bin ja dienstlich dort. Bin dienstlich dort, genau.
Ich kann meine Tränen kaum unterdrücken. Also das ist sehr, sehr schön.
Du könntest jetzt noch einen Tee deiner Wahl. Du hast ja sozusagen als Geburtstagskind noch einen Wunsch frei. Du könntest jetzt sagen, Tino, ich würde mich freuen, wenn wir zusammen mit einem Becher, was fällt mir jetzt orientalisches, ausgefallenes, wollte ich sagen, ausgefallene Teesorte irgendwie.
Ja.
Salbei Minze. Türkisch Salbei Minze. Und da würde ich mich auf den Weg machen und würde dann Samstag mit zwei Beuteln und heißem Wasser auf die Pressetribüne kommen. Da könnten wir dann bei Außentemperatur 28 Grad uns das Spiel angucken. Nee, oder so
warm wird es, glaube ich, nicht. Nee. Aber ich nehme eine rote Cola. Das passt schon.
Ah, eine rote Cola. Gut.
Damit wissen alle Bescheid. Tino, hat Spaß gemacht. Danke auch nochmal an den Kollegen Tim Schlegel für die Eingebung und für seine Zeit am Maifeiertag. Und weißt du, was ich in New York, das war ein schönes Erlebnis, festgestellt habe? Einfach mal das Smartphone zur Seite legen. Ist mir bei The Edge, das ist so eine Plattform, wo man auf ganz New York gucken kann, eine riesige Terrasse, da ist mir Folgendes passiert. Da war eine Mutter mit ihrem kleinen Knopf, der war vielleicht 2 oder 3 Jahre, und der hat gequengelt und die Mutter hatte eins im Sinn, sie wollte von ihrem Kind auf dieser riesigen Aussichtsplattform ein schönes Bild machen mit dem Handy. Und der hat gequengelt und geschrien und geweint, dem hat das überhaupt nicht gepasst. Sie hat das Foto zwar von ihm gemacht, aber ich glaube, wenn sie das veröffentlicht, verklagt er die irgendwann mit 18, weil das Foto war furchtbar. Also es war ein verweintes und verheultes Kind. Und dann hat die Mama das Handy weggelegt und hat den Kleinen in den Arm genommen. Und da war der auf einmal ganz lieb und ruhig und hat aufgehört zu quengeln und zu weinen. Und was ist das Resümee dieser Geschichte? Legt einfach mal das Handy weg und kümmert euch um eure Lieben. Und dann sind die auch ganz lieb und freuen sich darüber.
Länger kann ich es nicht stehen lassen, weil, Jens, dass du auch dieses Lyrische in dir trägst.
Ja, manchmal muss man das wirklich machen. Also ich sag's ja, ich erwische mich selber. Jens,
ich fühlte mich gerade selbst angesprochen. Ja.
Nein, musst du nicht.
Natürlich muss ich das Handy auch öfter mal weglegen. Ja,
wir alle müssen es immer mal wieder weglegen und sagen, okay, der gerade nebenan sitzt oder sich mit mir unterhalten will, oder der einfach mal eine kleine Umarmung braucht, wenn es der kleine Knopf ist, der ist in dem Moment wichtiger. So. Ich freue mich, dich am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion zu sehen, beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den SC Verl. Und ich gehe fest davon aus, die Begegnung Dynamo gegen Verl werden wir auch in der nächsten Saison 2-mal haben. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Tino, vielen Dank.
Jens, bis Samstag und dann bis nächste Woche Mittwoch, wenn wir uns hier wiederhören und das Prinzip Hoffnung auf ein neues Abklopfen.
Richtig. In diesem Sinne. Ciao.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.